Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 683. Heute mit der Review zu WWE WrestleMania 41, Nacht 2. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Markus Grodemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Ja, Markus, wie sehen die Augenringe aus? Wie ist der Müdigkeitspegel?
Ja, geht so. Also nach der Show habe ich nicht mehr wahnsinnig viel geschlafen. Vorher waren es so 3 Stunden ungefähr. Also ich werde über den Tag kommen. Der Plan ist tatsächlich noch um 2 Uhr Raw Live zu gucken. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Aber da werde ich wahrscheinlich auch ein paar Stunden vorschlafen. Und dann ist zumindest der Live-Teil von WrestleMania-Wochenende oder WrestleMania-Woche vorbei. Dann möchte ich noch ein paar Highlights von den anderen Shows mir anschauen in den nächsten Tagen. Aber dann ist mal ein bisschen Ruhe, wobei, so wirklich Ruhe ist ja nie. Ich habe gestern auch mal wir haben so eine interne Liste mit allen Shows weltweit, damit wir auch fürs Magazin sozusagen immer wissen, was da so ansteht. Und ja, ist eine ganze Menge. Also es gibt pro Wochen, die sind nicht viel weniger brisant als WrestleMania mittlerweile.
Ja, es waren auf jeden Fall lange Nächte natürlich, die wir uns jetzt die letzten Tage um die Ohren gekloppt haben. Ich habe tatsächlich heute so ein bisschen halbe gemacht. Ich habe die WrestleMania 41 Nacht 2 teils live geguckt und dann den finalen Teil sozusagen dann im Nachgang und dann immerhin, ich glaube, 5 Stunden geschlafen. Läuft, aber ja, es ist das größte Wrestling-Wochenende im Jahr, du hast es gerade eben schon angesprochen, so viele Shows, nicht nur bei WWE, sondern auch außerhalb, gibt es eben selten. Wir konzentrieren uns heute natürlich auf WrestleMania, wir werden aber auch natürlich im Magazin uns die Highlights von anderen Shows von des WrestleMania-Wochenendes rauspicken und werden euch da auch so ein paar Tipps geben, was ihr da vielleicht noch verpasst habt und was ihr euch noch anschauen solltet. Da ist ja gerade der Markus ganz vorne mit dabei und da werden wir auch auf die AAA-Akquise natürlich eingehen. Ja, Markus, und damit würde ich sagen, steigen wir auch gleich ein. Eine Frage, die wir reinbekommen haben, war bezüglich der Stage und der Produktion von WWE WrestleMania, weil wir da gestern gar nicht so drauf eingegangen sind. Wir hatten ja andere WrestleManias, die auch in so Freilufthallen, in so großen Arenen stattgefunden haben, die dann sehr oft späteren Nachmittag stattgefunden haben, wo es erstmal hell gewesen ist und dann wurde es langsam dämmerig und dann wurde es irgendwann dunkel. Hat es dir hier bei der WrestleMania gefehlt, dass wir irgendwann diese Abendatmosphäre gehabt haben?
Nein, gefehlt hat es mir eigentlich nicht. Also ich glaube, die Halle war ja überdacht, aber man hat dann immer so bei manchen Shots im Hintergrund durch die großen Fenster eigentlich noch gesehen, wie hell oder dunkel es draußen ist. Aber ja, wir waren ja auch an der Westküste. Das heißt, die Show hatte, glaube ich, um 16 Uhr Ortszeit oder so begonnen. Ja, das heißt, so richtig, richtig dunkel ist es ja, glaube ich, gar nicht geworden. Ich glaube, selbst beim Main Event war es zumindest noch so dämmerig, so wie wir es teilweise hatten, Ostküstenzeit, wenn es dann halt schon irgendwie 22, 23 Uhr Ortszeit war. Das hat man hier ja eigentlich gar nicht. Und es war auch, das haben sie im Kommentar relativ früh gesagt, es war wohl auch wärmer heute als gestern. Da hat man auch irgendwie drüber spekuliert, wird das auf die Wrestling mehr Einfluss haben, wenn sie da jetzt leichter schwitzen und es wärmer ist im Ring. Also ich glaube, besser als letztes Jahr, da waren wir ja in New Jersey und ja, da hieß es ja teilweise, dass die Leute sich wirklich mit winterdicken Wintermänteln reingesetzt haben, weil es wirklich eiskalt war. Also ich glaube, mir persönlich ist es zumindest immer lieber warm als kalt und ja, ob hell oder dunkel, ist mir eigentlich egal. Wichtig ist, die Show war deutlich besser an Tag 2 als an Tag 1. Ich glaube, das kann man schon mal ein bisschen vorwegnehmen.
Ja, ganz genau. Das kann man schon mal vorwegnehmen, auf jeden Fall. Ich habe aber auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, das war auch keine große Kunst. Also der Gros der Leute, mit denen man so geschrieben hat, von denen man was gehört hat, waren echt von Nacht 1 ein bisschen enttäuscht. Nacht 2 ist eine andere Kiste, da werden wir jetzt gleich drauf eingehen. Was ich noch sagen wollte, ich fand erstmal die Stage natürlich mega. Ist dir auch das aufgefallen, dass die Crowd jetzt im Vergleich von Nacht 1 zu Nacht 2, ich hatte das Gefühl gehabt, dass die Crowd, das Publikum, lauter gewesen ist, oder? Weil bei Nacht 1 hat man auch schon zwischendurch so Ruhephasen gehabt, wo fast gar nichts in der Arena passiert ist. Nacht 2 war ein bisschen mehr los.
Ja, also die waren schon deutlich dahinter. Es hat auch bei der Pressekonferenz mit Paul Levesque, hat es auch jemand angesprochen und hat gesagt, ja, die Crowd war ja doch deutlich mehr involviert als an Tag 1. Oder gab es ja auch die Frage sozusagen, ja, ob das hier jetzt am Booking lag oder was jetzt irgendwie hier die Philosophie ist, eben auch für 2 Tage WrestleMania. Und ich habe mir das bei manchen Matches auch gedacht. Ich habe mir gedacht, also wenn du dieses eine oder andere Match vielleicht eher auf Tag 1 gelegt hättest, dann wäre es einfach ausgeglichener gewesen und hättest vielleicht auch eher die die Leute mitgenommen, weil wir werden gleich drüber sprechen. Ich glaube, die ersten, ja, eigentlich 3-4 Matches hatten schon deutlich bessere Stimmung als das meiste an Tag 1 eigentlich.
Ja, ganz genau. Da können wir jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Kleine Vollständigkeit halber hier. Ava Max hat die Nationalhymne gesungen, die uns hier vorgetragen. Und auch so ein kleiner Event-Ausblick, ne? Das wurde ja auch schon bestätigt, schon gestern. Wir wissen, Worlds Collide am 7. Juni und auch am gleichen Tag, dann späteren Verlauf, dann eben auch noch WWE Money in the Bank. Und WWE bleibt den Feiertagen treu. Das ist nämlich unser Pfingstwochenende übrigens. Das ist der Pfingstsamstag.
Sehr gut. Und ja, man beginnt dann auch schon ein bisschen früh. Also unserer Zeit, auch so wie jetzt hier bei WrestleMania, ist also um 1 Uhr morgens, also 19 Uhr Ortszeit. Warum? Weil, wenn man sozusagen hier dann um 15 Uhr Ortszeit, also das ist bei uns dann 21 Uhr, also beste Sendezeit eigentlich für Worlds Collide, ab 1 Uhr gibt es dann Money in the Bank. Und natürlich, man ist ja auch mit UFC unter einem Dach. Es gibt an dem Tag dann auch noch einen UFC-Pay-Per-View. Der wird dann um 22 Uhr, also beziehungsweise 4 Uhr unserer Zeit beginnen. Und da ist es ja jetzt immer so, wenn man sozusagen eine große WWE-Show und eine große UFC-Show am selben Tag hat, also zumindest wenn es ein Pay-Per-View ist bei UFC, dann geht man auch gern mal so eine Stunde oder zwei früher, damit man sich sozusagen hier nicht gegenseitig, ja, die Zuschauer vielleicht wegnimmt oder überschneidet. Das heißt, ja, für wenn man Wrestling- und MMA-Fan ist, dann hat man hier sozusagen ein ganz Tagesprogramm. Wir haben auch noch im Laufe der Show die Info bekommen, dass man im Oktober wieder zurück nach Australien gehen wird, also nach Perth, auch mit John Cena, auch da letztes Mal in Australien werden. Also nicht wir, aber die Australier werden da zum letzten Mal sehen. Das heißt für uns wahrscheinlich auch wieder eine Show zur relativ guten Sendezeit. Und um das noch abzurunden, weiß aber nicht, ob das dann auch bei uns laufen wird, schon auf Netflix. Es kommt im Sommer eine neue Serie, nämlich sozusagen eine Art Backstage-Behind-the-Scenes-Doku-Serie WWE Unreal. Da schlägt man ein bisschen so in die Kerbe, was man ja auch mit Formel 1 auf Netflix macht. Ich glaube, es gibt auch so eine Golf-Serie, wo es irgendwie um das Ganze hinter den Kulissen geht. Also das soll man wohl auch, ja, den Writers Room sozusagen sehen, also wie hier auch die Storylines entstehen, ist natürlich auch ein bisschen ein anderer Ansatz. Es gibt natürlich jetzt immer wieder so ein bisschen Backstage-Dokus auch schon, eigentlich die letzten 10 Jahre seit dem Network hat man das immer wieder, aber so eine komplette Serie, wo man hier wirklich dann hinter die Kulissen blickt, das hat man so noch nicht, also es wird auch spannend sein.
Ja, die dann. Also wir haben auf jeden Fall genug darüber reden können. Am 10. Mai ist der nächste PLE, das ist dann Backlash in St. Louis. Da ging auch schon im Vorfeld von WrestleMania das Poster rum mit Randy Orton drauf, Heimatstadt, Local Hero. Mal gucken, wie man den da entsprechend einbauen wird und wen der fordern wird. Ich gehe davon aus, dass er auch da im großen Match mit dabei sein wird. Aber ich glaube, jetzt können wir endgültig in die Card starten. Wir eröffnen WrestleMania 41 Nacht 2 mit dem Match um die WWE Women's World Championship. Io Sky, Bianca Belair, Rhea Ripley hier auf der Card gesetzt. Auch da jede Menge Special Entrances, muss man sagen. Also gerade Bianca Belair hier mit den Seilhüpferinnen inklusive ihrer Stieftochter, die mit dabei gewesen ist. Also auch da ein schöner persönlicher Touch. Eine Rhea Ripley. Ich habe es nicht genau rausgefunden, woher diese Krone stammt, die sie da getragen hat. Ne?
Ich glaube, aus dem alten Fundus von Paul Levesque, alles, was der nicht mehr aufsetzen kann, kriegen jetzt irgendwie. Cody hatte ja auch so eine Art Skeletor-Maske, habe ich mir gedacht.
Die hat er schon häufiger aufgehabt, tatsächlich.
Ja, aber ich dachte, das ist irgendwie so die alte Grabbelkiste von Triple H, wo sich jeder irgendwie so ein Teil aussuchen darf. Nein, ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob das irgendeine.
Ich habe auch nicht gelesen. War. Ich habe kurz Assoziationen gehabt, ob es Elden Ring ist. Und dann habe ich geschaut, ob irgendwo eine Werbeeinblendung kommt. Aber ich habe sie nicht entdeckt. Ist ja nicht so unwahrscheinlich. Aber schreibt uns ja gerne mal, ne, wenn ihr wisst, woher diese Maske kommt oder dieser Krone, die sie gehabt hat. Weil die sah ja schon sehr martialisch aus. Io Sky, die einzige hier ohne ganz großen Auftritt, muss man sagen. Also da war einfach nur sie, die sich sehr gefreut hat, hier mit dabei zu sein. Aber Markus, wir haben im Vorfeld schon gesagt, dass dieses Match eigentlich so Showstealer-Qualitäten mitbringt, rein von der Ansetzung her. Und ich glaube, das können wir jetzt absolut bestätigen. Also die drei haben hier ein absolutes Feuerwerk abgebrannt und sind von der ersten Sekunde an unglaubliches Tempo gefahren. Wir hatten enorm viele Triple-Threat-Aktionen, also ganz wenige Phasen, wo nur zwei im Ring gewesen sind, sondern sehr, sehr viel diese Interaktion von allen dreien. Ich fand, das war ein genialer Opener. Also ich war richtig begeistert davon. Und da war auch wieder WrestleMania-Stimmung auf einmal in der Bude.
Ja, absolut. Also das war auch sozusagen ein würdiges WrestleMania-Match. Also wie gesagt, gestern hat man ja, oder beziehungsweise vorgestern mittlerweile, hat man ja Gunther gegen Jey Uso, also auch ein Titelmatch. Aber das, ja, das hat ja, haben wir ausführlich darüber gesprochen, hat nicht ganz so gezündet wie das. Ja, die drei sind halt wirklich entsprechend over und haben halt vor allem natürlich wirklich auch, ja, gleich mal, es war ein anderer Stil. Also die sind natürlich sehr viel dynamischer, sehr viel schneller, sehr viel interaktiver, sage ich mal, reingegangen in das ganze Thema.
Ja, ich habe aus Jux in der Gruppe auch bei uns geschrieben, so Io Sky triggert nochmal ihr inneres Stardom-Alter Ego. Also wie die auch teilweise in die Reaktionen reingegangen ist. Und wir hatten ja auch gerade zu Beginn und auch späteren Verlauf noch immer diese Augenblicke, wo wir diese beiden Powerhouse-Frauen mit Bianca Belair und Rhea Ripley gehabt haben, die eine Io einfach durch die Gegend geschmissen haben. Ne? Also da war ja schon zu Beginn so, wo Io die Ranas probiert hat. Bianca hält sie fest, wirft sie dann quasi zu Rhea rüber und Rhea kassiert dann den Rana. Und späteren Verlauf hatten wir es ja auch, dass es dann draußen zu Werke ging. Und dann haben quasi Rhea und Bianca Io gefangen und sie dann in die Guardrail gedonnert. Oder Rhea schmeißt Io per Razor's Edge auf Bianca. Wir hatten also viele von diesen, wir werfen Io Sky durch die Gegend Momente, sage ich mal.
Genau. Ich habe jetzt irgendwas nachgeguckt. Also es Leute meinen, dass diese Krone von Comic inspiriert ist, und zwar der Batman Who Laughs, also so ein böser Batman aus dem Dark Multiverse. Ich wüsste jetzt nicht, dass es da irgendeine Kooperation gibt. Vielleicht ist der da einfach ein Fan davon.
Keine Ahnung, kann durchaus sein. Aber gut zu wissen. Hätte ich jetzt nicht drauf getippt. Aber ich hatte auch kurz Herr der Ringe, hatte ich auch kurz dran gedacht. Aber egal. Anderes Thema. Nee, aber Markus, hier diese Triple Action, die wir auch immer wieder gesehen haben, auch diese Übergänge von einem Finisher zum nächsten, das hatten wir schon im ersten Triple Threat Match, im Main Event von Tag 1, wo wir ja diese Kombination sehr oft aus Spear, Storm, GTS in verschiedenen Variationen gesehen haben. Das hatten wir hier auch. Ist das jetzt so ein neuer Trend in so Triple Threat Bookings?
Ja, entweder das oder, wie gesagt, ich habe es ja gestern auch schon gesagt, das ist halt so ein bisschen das Paul Heyman Special, also wo du halt relativ schnell die diversen Finisher hineinspammst. Es kann natürlich sein, dass der da ein bisschen auch die Finger im Spiel hat. Es kann auch sein, dass sich die einfach ein bisschen inspiriert haben lassen von den, ja, von ähnlichen Matches. Aber es war halt auf jeden Fall, ja, laufend Action da, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also die Crowd war tatsächlich hier dabei. Wir hatten ja auch mal zum Beispiel so einen, wie du sagst, da einer in den anderen. Wir hatten dann so einen Razor's Edge von Rhea, wo sie Io in Bianca hineingeworfen hat zum Beispiel. Dann, wo Rhea sozusagen ihren Submission-Holter ansetzt und Bianca schnappt sie sich sozusagen für einen KOD. Also da war halt laufend Bewegung drin. Das war eigentlich alles immer ein bisschen im Flow, das Match.
Ja, wie gesagt, ich fand es bemerkenswert, dass wir sehr viele von diesen Dreier-Konstellationen gehabt haben. Wir hatten auch so eine Art Double Side Superplex gesehen, wo dann, ich glaube, Io und Rhea waren auf dem Seil und dann kam Bianca noch von hinten und hat dann quasi alle runtergerissen sozusagen, und Io ist dann sozusagen auch den Moonsault gesprungen und hat die Bauchlandung genommen, ne? Oder es war auch eine gute Körperlichkeit im Match, weil ich, das ist immer sehr wichtig. Wir haben bei Nacht 1 so ein bisschen gemeckert, ne, bei Jade Cargill gegen Naomi, wo ich auch gesagt habe, Aktion von Naomi, da war auch viel Luft dazwischen, das war sehr safe. Hier haben die wirklich die haben sich wehgetan, das muss man mal ganz klar sagen. Die haben es nicht geschont.
Ja, nein, die wollten es wissen und die wollten halt wirklich all in gehen. Die wollten ja hier halt ihr WrestleMania-Match machen. In der Post-Show, man sind natürlich immer Superlativen, hat man ja sogar davon gesprochen, ob das der beste WrestleMania-Opener aller Zeiten vielleicht sogar war. Also, das weiß ich nicht. Ich bin Nostalgiker. Für mich wird das immer wahrscheinlich Bret vs. Owen Hart sein. Aber es war schon ein verdammt gutes Match und wirklich ein sehr energiereicher Opener, wo auf jeden Fall, wo die Leute mit waren und wo ich wirklich da gesessen bin und mir gedacht habe, ja, das ist ein WrestleMania-Match auch für mich.
Ja, also eine Aktion, die mir da so besonders im Kopf geblieben ist, war dieser Over the Moonsault von Io, wo man gedacht hat, der geht durch gegen Rhea Ripley, und Rhea kickt sie halt einfach mit wirklich ausgestreckten Beinen aus der Luft mehr oder minder direkt in den KOD von Bianca Belair rein. Also da war richtig, richtig Power drin und Rhea noch im letzten Moment dazwischen. Tolle Kombination. Und natürlich am Ende wurde es dann immer härter, und wir haben auch so diese verschiedenen Rollen gesehen, dass auch gerade eine Rhea und auch eine Bianca immer verzweifelter, immer härter geworden sind, weil sie unbedingt diesen Titel haben wollen. Das haben wir speziell bei Rhea auch in der Vorgeschichte gesehen. Eine Bianca hat natürlich dann am Ende nochmal rumgepeitscht, so wie sich das gehört für ihre Matches, hat dann Rhea den Schlag verpasst und den KOD und dann ist es letztlich Io Sky gewesen, die dann hier den Pin mit ihrem Moonsault aufbricht in allerletzter Sekunde und dann den Pin einfährt für die 3 und die Titelverteidigung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, niemand hat sich so sehr über den Titelgewinn bzw. die Titelverteidigung gefreut, wie die Io Sky, oder? Ich weiß nicht, ob du noch die Bilder danach gesehen hast, wie sie auch die Halle verlassen hat. Und sie hat dann wirklich jeden Fan am Rand quasi ihren Belt anfassen lassen und hat Fans umarmt und so. Also das war herzerwärmend. Kannst du dir das sagen?
Ja, nein, also das war tatsächlich sehr gut und ist ja auch verdient, weil das war ja auch so die Geschichte von der Story, war ja sozusagen, also Io hat sich hier halt, also Bianca hatte den Rumble gewonnen, Rhea war eigentlich der Champion, die haben gesagt, so, wir machen das Match unter uns aus. Dann hat ja Io wirklich eigentlich sehr überraschend den Titel noch gewonnen von Rhea. Und ja, mehr oder weniger wollten halt, also die Geschichte war, Rhea und Bianca wollten eigentlich ihr Match machen, mehr oder weniger. Und haben Io halt, ja, auch nicht ernst genommen, übergangen, die wurde da öfter mal irgendwie aus dem Bild gestoßen. Und ja, jetzt hat sie halt tatsächlich hier auch gewonnen und beide besiegt und ja, es war auch wirklich ein schönes Finish. Also jetzt nicht nur so irgendwie, die hat den Pin unterbrochen und dann den Moonsault, sondern sozusagen mit dem Moonsault den Pin unterbrochen und gleich sozusagen hier Bianca auch gepinnt. Das heißt, ja, Io Sky hat hier auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen auch nochmal an Status dazu gewonnen.
Ja, tolles Match, ein toller Opener. Ich tue mich auch schwer mit so Superlativen wie bester Opener aller Zeiten. Also das war ein tolles Match, zweifellos. Und ein absolutes Highlight hier auf der Card. Und wie du schon gesagt hast, die Anordnung der Matches ist auch wirklich was man hier im Nachgang noch diskutieren kann, weil die Show WrestleMania Nacht 2 hier hat ordentlich Gas gegeben. Und natürlich an der Stelle machen wir noch ein kleines Werbebreak, lieber Markus. Ich habe gestern schon gesagt, wenn WWE das kann, dann können wir das auch. Wir haben da natürlich unsere Freunde von Holy wieder mit an Bord. Die haben quasi uns hier auch bei der Berichterstattung zu WrestleMania unterstützt und die feiern gerade mit einer ganz, ganz großen Aktion ihren vierten Birthday, den Birthday, wie man so schön sagt, bei Holy. Und ihr wisst, Holy, das sind Energies, das IST, das sind inzwischen auch Milchshakes, die übrigens sehr, sehr lecker sind, würde ich hier gerade mal ganz kurz ans Herz legen, und Hydration, also Sportgetränke. Und Markus, einher mit diesem besonderen Geburtstag, 4 Jahre, und ich glaube, wir sind auch schon jetzt über 2 Jahren mit Holy verbandelt, sind auch sehr dankbar dafür. Und wie gesagt, die machen auch viel, dass wir hier so ein Programm auf die Beine stellen können. Auf jeden Fall, da gibt's auch was Besonderes, nämlich, was ich hier auch neben mir liegen habe, nämlich eine wunderbare Collector's Edition zu der Geschmacksrichtung Strawberry Shark. Die habe ich hier auch in meinem Shaker hier. Und da ist unter anderem so eine fancy Shaker-Flasche hier drin mit so Regenbogenfarben. Shiny, ja, wie du gestern gesagt hast.
Das hättest du gestern fast passend dazu zu Charlotte Flair gegen Tiffany Stratton herzeigen müssen. Ja. Das hätte zu den Outfits gepasst. Also wenn man sozusagen hier auf shiny Glitzerspaß steht, ist das natürlich ja die optimale Collector's Edition.
Ja, und ist vor allem ganz cool. Ne? Für Sammler auch natürlich sehr empfehlenswert. Es sind nur 9.999 Exemplare. Also mit meinem 9.998 Exemplare mit im Verkauf. Also seid da schnell. Die Aktion beginnt quasi heute, wenn der Podcast hier online geht. Die entsprechenden Links findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes oder dann eben auch in der Beschreibung. Das ist eine ganz, ganz coole Sache. Und wenn weg, dann weg sozusagen. Aber einher mit dieser großen Aktion geht natürlich noch mehr. Nicht nur die Collector's Edition, sondern da gibt's noch mehr Angebote, noch mehr Möglichkeiten. Wir haben es auch schon natürlich beim letzten Mal gesagt. Vergesst da bitte auch nicht, wenn ihr was kauft, unseren Rabattcode, den wir euch hier anbieten. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, ist das natürlich Headlock 5, 5 Euro Rabatt. Und wenn ihr regelmäßiger da einkauft, das wissen wir, das machen einige von euch, dann gebt einfach den Code Headlock ein, dann habt ihr 10% und unterstützt uns damit eben auch. Ja, Markus, wir haben noch ein paar Sorten, die jetzt hier im Programm sind. Wir haben auch wieder mit ja, Energy und ordentlich Power dahinter.
Genau, also wir haben zum einen hier den Energy Eel. Also ich hoffe, er elektrisiert nur am Papier und nicht tatsächlich. Was wir auch haben, ist, wir haben den Birthday Bunny mit Lychee-Geschmack. Also auch hier passend sozusagen zu Ostern. Wer kennt sie nicht? Die Tradition des Lychee-Versteckens. kann man hier sozusagen auch nochmal mit dem Holy Osterhasen. Ja, dafür ansonsten, ich bin, wie du sagst, die Milchshakes sind natürlich eine feine Sache. Ich bin mittlerweile auch ein großer Freund von den Dehydration-Geschichten, also gerade im Sommer. Ich habe es erzählt gestern noch.
Markus, Hydration, nicht Dehydration.
Hydration, habe ich, ja. Also ich bin dann dehydrated und hydrate so mich wieder. So ist es. Genau, sozusagen, wenn man hier im Ostervorprogramm den Osterhasen ein bisschen unterstützt, dann dehydriert man gerne mal und dann hydratet man sich da einfach wieder.
Genau, wenn er da einkauft und da kommt ordentlich was zusammen, da gibt's auch wieder nette Goodies, ne? Also ab 40 Euro Einkaufswert gibt's so Holy Metalllöffel dazu, also diese Scoops, mit denen man normalerweise das Pulver da in euren Shaker schmeißt. Bei 80 Euro bekommt ihr ein besonderes Trinkgefäß, also die Energy Eel Can, die dann bei entsprechenden Temperaturen auch die Farbe wechselt. Und für all die Videospielmenschen unter euch, ab 120 Euro Einkaufswert bekommt ihr das Holy Tamagotchi. Das finde ich eine ganz, ganz witzige Idee. Und das ist ja auch so ein bisschen der Charme von Holy da eben dabei. Deswegen schaut da gerne mal vorbei bei weareholy.com/headlock. Dann sind wir da auch direkt mit an Bord. Wir bedanken uns an der Stelle nochmal bei Holy für die langjährige Unterstützung und für die Zusammenarbeit und freuen uns auch, dass ihr da draußen uns da so schön unterstützt. Und in dem Sinne sage ich ja Prost mit meinem Strawberry Shark, der mich jetzt über die letzten 2 Tage hier gebracht hat. Und wir machen weiter mit WrestleMania 41 und mit dem Sin City Street Fight. Damian Priest gegen Drew McIntyre, sponsored by Doom Dark Ages. Und eingeleitet hier im Falle von Damian Priest durch Kerry King, den Gitarristen von Slayer.
Genau, ja, weil Damian Priest, würdest du sagen, hier auch das Einzige, also Slayer, ich war der Meinung, ich war auf einem der letzten Slayer-Konzerte, weil die haben sich ja schon vor einigen Jahren aufgelöst, aber wie das halt so ist, im Musikbusiness und auch beim Wrestling, also eigentlich geht man nie ganz in den Ruhestand und ich glaube, die machen jetzt heuer auch irgendwie ein Headliner-Konzert, also ich glaube, es gibt ein einziges Headliner-Konzert in den USA und das wird tatsächlich hier von Damian Priest moderiert werden und ja, offenbar Teil des Deals war, dann wird man auch mal von Kerry King persönlich zum Ring gespielt bei WrestleMania. Zu Holy noch, also wenn die den Metalllöffel gehabt hätten, hätten sie sich den wahrscheinlich auch irgendwo reingerammt. Ist in dem Fall der falsche Sponsorship, sollte Holy vielleicht auch mal einen Streetfight sponsern bei WrestleMania. Also ja, es ging ordentlich weiter. Also ich bin ja ein großer Freund von große, fleischige Menschen verprügeln sich und fügen sie einander Schmerzen zu. Bei AEW sind es halt dann die Meat-Matches. Hier war es das Sin City Street Fight. Ja, Aufbau gab's seit dem Rumble eigentlich und die wollten einander halt wehtun und das haben sie sich vorgenommen und das haben sie auch geschafft, würde ich sagen.
Ja, das war ein körperliches Match. Die beiden haben sich hier ordentlich gegeben, sind trotzdem gut in ihrer Persona geblieben. Es ging sehr früh nach draußen, wo gebrawlt worden ist, wo es Aktionen gab, wo dann auch die ersten Stühle rausgeholt worden sind, die ersten Tische hier drapiert worden sind, aufgebaut worden sind. Es
auch gab die Treppen, die gleich mal geflogen sind.
Ja, das stimmt. Die Treppen sind auch geflogen. Und es wurden auch Selfies gemacht, was ich wieder sehr witzig fand hier von unserem Meme-Lord Drew McIntyre, der sich zwischenzeitlich noch die Kamera oder das Handy von seinem Bruder genommen hat und dann so ein Foto gemacht hat, während Damian Priest im Hintergrund leidete.
Passt also. Es sind ja gestern auch für alle, die nicht genug Wrestling-Content haben, kann man sich auf YouTube angucken. Es wurden ja auch die Slammy Awards vergeben und Drew McIntyre hat hier natürlich auch den besten Social Star Award gewonnen und von daher ist es ja nur recht und billig, dass er auch gleich mal ein Selfie im Match macht.
Ich glaube, das ist auch was ich Drew McIntyre vor 5 Jahren nie hätte ausmalen können, dass der mal so dann auf Social Media abgeht und dass sein Wrestling-Charakter so stark auf seinem Social-Media-Game quasi basiert. Naja, was ich bemerkenswert fand, also natürlich, die Tische kamen erstmal nicht zum Einsatz, es wurde so ein bisschen angeteased, wie man das ja häufig macht, dann wird ein Tisch aufgestellt, dann wird einmal angedeutet und dann, und dann gab's die Dive draußen und sowas. Ordentlich gute Action. Ich fand diesen einen Stuhlschlag relativ fies von Drew McIntyre, als er den Stuhl rausgeholt hat und haut dann hier Damian Priest mit der Kante voran ans Ohr. Das fand ich ein bisschen gemein.
Ja, das war, also man heißt ja immer, also erstens mal, du sagst immer, weiß nicht, wie gut die privat befreundet sind, du sagst immer sozusagen, wenn du gegen jemanden kämpfst, den du privat auch magst, dann schlägst du mal ein bisschen härter zu. Also bei Sheamus und Drew McIntyre haben wir das ja immer wieder gesehen. Und normalerweise sagst du ja im Wrestling ja hit hard in safe places, also hau ruhig mal zu, aber nur dort, wo es halt, also möglichst ihm nicht auf den Kopf, sondern wie wir es halt bei Gunther sehen, dann gibt's halt mal einen ordentlichen Job, der zwar wehtut, aber jetzt nicht gefährlich ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Freude man hat, wenn man ordentlich mal einen Stuhl aufs Ohr geknallt bekommt. Hat mich ein bisschen an den Fight Club erinnert, so warum haust du mir aufs Ohr? Ja, warum macht er das?
Ich hatte das gestern auch schon, als wir im Triple Threat Match im Main Event diesen Moment mit der Mülltonne gehabt haben, wo, glaube ich, Seth Rollins hier im Punk von hinten die Mülltonne gegen den Hinterkopf geschlagen hat. Ne? Das ist eigentlich was, das macht man nicht so gerne. Es sieht natürlich authentisch in dem Augenblick aus, aber es ist natürlich schwierig, sich und seinen Partner dann quasi im Ring zu schützen. Aber ich glaube, das war ja auch, der Stuhlschlag, glaube ich, war relativ safe hier. Auf jeden Fall, dieser Stuhl spielte dann eine größere Rolle. Da wurde dann auch Damian Priests Kopf noch mehr mit im Stuhl eingeklemmt und es sollte quasi den Claymore gegen den Stuhl geben. Und ja, das kontert dann aber einen Damian Priest kurzerhand einfach mit einem einarmigen Chokeslam gegen den ja bekanntermaßen sehr kleinen, handlichen Drew McIntyre. Also Dynamik war da, die Kraft war da, die Energie war da und die Treppe war dann auch im Ring und dann haben wir auch so eine, also einen Rückgriff quasi auf die Geschichte gesehen mit dem Future Shock auf die Treppe. Das haben wir schon ganz gut hier umgesetzt bekommen, muss man sagen. Oder die Härte war da, die Slaps kamen hinterher auch noch mit dazu, Markus?
Genau, davor gab es sogar noch vor dem Future Shock DDT, gab es ja noch einen Razor's Edge durch einen Tisch auch nochmal im Ring. Dann war es ein bisschen traurig. Also Don Fry war ja in der Stadt, der war ja auch bei Bloodsport kurz zu sehen, weil wir hatten hier sozusagen diesen, also für die, die es nicht, die es unter dem Namen nicht kennen, den Fry Takeyama Spot, also noch aus Pride-Tagen, aber sozusagen hier die beiden sich einfach gegenseitig verprügeln. Das wäre noch schön gewesen, wenn hier noch irgendwie der Don Fry in der ersten Reihe dazu gegrinst hätte mit Zigarre im Mund. Der hätte wahrscheinlich auf jeden Fall seine Freude gehabt an diesem Match. Ja, und dann soll es hier geben von Damian Priest sozusagen hier den Bondage Undertaker Spot, also Old School, hier übers oberste Seil zu gehen. Und ja, draußen standen halt praktischerweise schon mal zwei Tische bereit. Und da hat sich Drew McIntyre gedacht, nee, den Move mag ich lieber nicht nehmen, ich mag den lieber vom Top Rope runterstoßen. Und dann ging es auch mal schön durch die beiden Tische draußen durch. Ja, und dann waren wir schon relativ am Ende des Matches, also irgendwann im Verlauf der Geschichte wurde auch so ein Stuhl zwischen ja ersten und zweiten Seil in der Ecke eingeklemmt. Da hat sich dann Damian Priest sozusagen mit dem Kopf dagegen wiedergefunden und es gab einen Claymore gegen diesen Stuhl in der Ecke und damit war das Match auch gelaufen. Also Drew McIntyre hat sozusagen hier den Sin City Street Fight für sich entschieden und ja, jetzt werden wir mal schauen, ob es mit den beiden in irgendeiner Form noch weitergeht oder ob sich die neuen Aufgaben zuwenden werden.
Ja, sehr unterhaltsames Match, hartgeführtes Match, eigentlich genau das, was wir uns von den beiden versprochen haben. Ey, ganz im Ernst, warum nicht gleich so? Ich kann es ja nicht anders sagen, ne? Warum nicht an Tag 1 so?
Also ich bin tatsächlich da gesessen und wir haben ja gestern auch unsere Bananenwertungen vergeben. Also von mir gab es ja gestern 4,5, nochmal sogar mit 0,5 WrestleMania-Bonus. Und ich glaube, ich habe bei uns auch in die Gruppe geschrieben, nach dem Match habe ich gesagt, also ich bin jetzt schon mal über 4,5 nach den ersten beiden Matches.
Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Es war ein toller Auftakt jetzt hier für die Show. Und es ging ja eigentlich auch in dem Rhythmus weiter, weil wir haben danach das Intercontinental Title Match bekommen. Penta, Dominic Mysterio, Finn Balor und natürlich Titelträger Braun Breaker hier mit dabei. Auch da kann man noch so ein bisschen auf die Entrances eingehen. Penta fand ich ein bisschen witzig, dass er unten seine Gesten gemacht hat und irgendwo ganz oben auf der Spitze dieser Stage hat dann irgendwas abgefeuert. Das fand ich ein bisschen witzig. Dann Dominic Mysterio, der seine Maske nicht abbekommt.
So. Haben sie im Kommentar aber gut gerettet, oder dann, ich glaube, wer war es denn? Irgendjemand hat gesagt.
Wade Barrett war es, meinte ich.
Wade Barrett war es, genau.
Du kennst dich ja nicht mit Lucha Libre aus.
Genau, die Maske soll ja schwer abzunehmen sein, damit man die nicht verliert im Match.
Genau.
Also das war ja auch sozusagen sein WrestleMania-Kommentar-Debüt und ich glaube, also der hat da sehr viele gute One-Line auch rausgehauen.
Wade Barrett, ich habe schon mal gesagt, wir haben auch auf unserem YouTube-Kanal ein kurzes Interview mit dem, was ich mit dem führen konnte. Sehr, sehr umgänglicher, sehr freundlicher, witziger, eloquenter Typ, also sehr sympathisch einfach. Ne? Und ich fand das ein bisschen witzig, wenn du dir mal so die beiden Nächte anhörst, gerade bei seinem Kommentar. Er soll ja eigentlich so ein bisschen diese Heel-Rolle übernehmen, ne? Aber er schwankt auch dann so ein bisschen. Zum Beispiel John Cena mag er überhaupt nicht.
Ja, den mag er ja historisch nicht. Also da bleibt er sich ja einfach nur treu.
Ja, aber das finde ich halt auch sympathisch irgendwie. Aber der macht das, der macht's echt gut gemacht und er hat echt.
Er hat's ja dann, also ja, genau, also ich stimme dir zu, er hat's sehr gut gemacht. Mir ist gerade eingefallen ist, er hat beim Randy Orton-Match, hat er ja auch irgendwie gesagt, also Randy Orton, das ist ja der Typ, der mir mehr als jeder andere irgendwie in meiner Karriere in den Hintern getreten hat.
Ja, das stimmt. Ja, hat er echt gut gemacht. So. Und bei Bron Breakker habe ich mich fast gewundert, dass sie nicht so eine Reminiszenz an die NXT-Zeiten gemacht haben, wo er ja seinem Namen alle Ehren gemacht hat und irgendwelche Logos mit dem Hammer zerschlagen oder mit der Kettensäge durchsägt hat. Ich dachte, man gibt ihm ja auch so ein Special Entrance und lässt irgendwas zerstören, weil das ist ja so sein Ding. Und er ist ja auch der gewesen, Markus, hier im Match. Natürlich, er ist der Champion, aber ich habe die Spears nicht gezählt, die wir hier gesehen haben von ihm, oder? Also er war hier die Dampframme im Match und alle drei anderen haben so um ihn rumgecatcht und durften dann auch mal zwischendurch ran, sozusagen.
Genau, also ich hätte ihn ja konsequenterweise einfach zur Entrance durch Kalito durchspieren lassen und aber haben wir ja dann noch bekommen. Also das ist ja für mich immer noch, wobei den Spear eben jetzt, ich habe bei Raw war es gegen Kalito, der war natürlich fantastisch, aber wir haben hier ja, kleiner Vorgriff, er hat sich ja hier nochmal als menschliche Kanonenkugel auch inszeniert, diesmal hat es dann Penta getroffen, also der bleibt sich zumindest treu, dass er mit seinem Körper durch andere Menschen durchhüpft.
Das auf jeden Fall, ja, es ging ja hinterher auch noch durch den Tisch, darf man auch nicht vergessen, ne? Also quasi durch Kalito, durchs Kommentatorenpult, das hat sich dann auch schon gelohnt und da fand ich übrigens auch den Kommentar von Wade Barrett sehr gut, der gemeint hat, that's a steel table und ich so, nein, das ist kein steel table.
Ja, aus irgendeinem Grund haben wir sowohl AEW als auch WWE jetzt sich gedacht, wir bauen jetzt nochmal extra stabile neue Tische, damit, ja, besonders wehtut, wenn man durch die durchknallt, weil normalerweise sagst du ja, der Tisch bremst dich ja eher und ist ja eher eine gute Geschichte. Wenn der Tisch aber so schwer und hart ist, weiß ich nicht, wie gesund dann diese Tablespots noch sind. Aber ein Bron Breakker kriegt die Dinge auf jeden Fall nach wie vor kaputt. Also das wissen wir jetzt. Ja,
das auf jeden Fall. Interessant war natürlich hier in dem Match die Dynamik mit Dominic Mysterio und Finn Balor, ne, die Judgment Day Buddies. Wie lange hält diese Kooperation, diese Zusammenarbeit wirklich? Anfangs hat das noch ganz gut funktioniert. Da haben sie auch wirklich mal zwischendurch gemeinsame Sache gemacht. Penta war so ein bisschen, der war halt immer hier und da, hat die spektakulären Aktionen mit reingebracht. Aber gerade diese Geschichte mit Finn und Dom war dann sehr omnipräsent. Und irgendwann, wie wir schon angesprochen haben, kam da eben auch ein Kalito dazu. Die Action war halt enorm schnell, muss man sagen. Es waren vier Leute dabei und es gab immer wieder die großen Aktionen. Und auch gerade dann, wenn dann hier zusammengearbeitet worden ist, war es dann schlussendlich meist ein Bron Breakker, der es dann wieder aufgelöst hat. Und zum Beispiel dann auch mal einen doppelten Suplex gegen The Judgment Day, also gegen Dom und Finn gezeigt hat. Dann auch diesen Breakensteiner Hurricane Rana gezeigt hat. Das hat schon gepasst. Aber natürlich, Markus, sollte diese Koalition, diese Zusammenarbeit von Dom und Finn nicht ewig wären, weil irgendwann kam natürlich der Moment, wo dann die beiden allein im Ring gewesen sind und ja, da hat sich dann Dom gedacht, ach komm, ich nutze mal die Gelegenheit und trete meinem Kollegen mal ins Kreuz.
Genau, gab es einen Dropkick von hinten, dann soll es hier einen 619 geben, also da hing Finn natürlich ja in der richtigen Position. Der hat aber dann sozusagen hier den Kick von 619 abgefangen und hat dann auch mal begonnen, diesen Dominik ordentlich ja aufs Maul zu hauen. Penta kam dann rein, dann gab es einen Made in Japan, wo Bron Breakker dann gerade nochmal den Save gemacht hat. Ja, und dann ging es eigentlich schon, also dann hat Kalito sozusagen hier mal das Seil runtergezogen und Bron Breakker aus dem Ring rausgefallen. Dann hat Dom nochmal versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen, hat Penta eingerollt für einen Two-Count. Dann gab es hier auch tatsächlich den Mexican Destroyer gegen Dominik, wo auch wieder, also Kalito hat dann eine Rolle gespielt, hat dann Penta aus dem Ring gezogen und wollte ihn dann sozusagen hier, also hat ihn dann versucht, auf einen Tisch raufzuziehen, ist dann
auf
mit ihm
Pult, aufs Kommentatorenpult, ja.
Genau, aufs Kommentatorenpult sind die dann nach oben gestanden, nur daneben stand halt der zweite Tisch, wo dann Bron Breakker drauf war. Und dann gab's halt den Spear von einem Tisch zum anderen und ja, hat halt hier auch sozusagen dann Kalito durchgenommen. Dann gab's noch einen Spear im Ring für Penta. Dann gab es einen 619 gegen Bron noch, damit war der dann sozusagen draußen. Dann sollte es hier sozusagen den Splash geben. Und da war dann wieder Finn Balor, der ihm halt ja vom Seil runtergeworfen hat. Also ja, Dominik dann sehr unsanft am Top Rope gelandet. Und das war dann eigentlich schon unsere Finishing-Sequenz.
Genau, wir sind dann auf dem letzten Metern sozusagen des Matches, weil dann sieht es nämlich so aus, als ob Finn Balor hier das Match für sich holen konnte, kann dann auch den Coup de Grâce durchbringen gegen Bron Breakker. Es soll den Pinfall geben, aber dann kommt Dominic Mysterio angesprungen mit dem Frog Splash auf alle. Ja, und pinnt dann, ich meine, es war Finn Balor, oder? Den er dann gepinnt
hat. Genau, hat hat Finn gepinnt. Also die einzige Kritik, die kleine vielleicht an dem Match ist, das Finish war halt sehr ähnlich wie das Finish vom Opener.
Ja.
Also sozusagen hier, es gibt den einen Finisher, es gibt dann sozusagen bei Io war es halt der Moonsault, jetzt ist hier der Frog Splash und dann wird ja gepinnt und gewonnen. Und ja, Dominic Mysterio, plötzlich finden die Fans das aber gut. Also sozusagen vor allem gegen Finn Bella, und der war dann ja auch in der Postshow zum Interview geladen, wo hier wirklich auch die Crowd sehr für ihn war, sehr für ihn gechantet hat. Also er hat noch so ein bisschen den Heel schon durch, er hat schon von seinem Deadbeat Dad und so gesprochen, hat aber auch schon davon gesprochen, also er muss jetzt irgendwie so Ballast abwerfen. Also da könnte durchaus sein, dass wir bald einen Babyface Dominic Mysterio sehen. Und ja, natürlich hinsichtlich der AAA-Übernahme, also Rey Mysterio, für die, die es halt nicht wissen, der hat halt dort wirklich seine Anfänge gehabt als Teenager. Also der ist in Mexiko und vor allem bei AAA ist das halt ein Gott.
Ja.
Und jetzt sozusagen hier der Sohn Gottes, wenn wir schon hier am Osterwochenende sind, wenn der sozusagen in Mexiko einmarschiert und noch dazu ein bisschen aussieht wie Eddie Guerrero, der dort auch ein Gott ist,
ja,
macht es vielleicht auch Sinn, den hier in Mexiko entsprechend dann auch zu präsentieren.
Ja, und die Leute haben sich einfach auch gefreut. Dominik, der hat eine tolle Entwicklung durchgemacht und der hat es auch verdient, dass er so seinen großen Moment auf der allergrößten Bühne hier bekommt. Sehr gutes Match und einem Bron Breakker schadet es nicht. Dom hat eine tolle Entwicklung hinter sich gehabt und jetzt auch für die Judgment Day Story ist es, glaube ich, zuträglich, dass man jetzt diesen Weg geht und mal sehen, wie das eben weitergeht, weil wir wissen es, da kriselt es ja schon seit einiger Zeit zwischen Dominic Mysterio und auch gerade Finn Balor. Wir wissen doch, Dominic hat mal gefragt, ja, man, wir brauchen noch einen Mann mehr, und Finn sagt, nee, brauchen wir nicht, und insgesamt vertrauen die beiden sich nicht so recht, und ich glaube, dass wir, also ich wage jetzt mal eine Prognose für Raw After Mania, ich wage jetzt mal die Prognose, dass Finn endgültig gegen Dom turnen wird. Also nach dem Motto, wir machen eine Judgment Day Celebration und dann haut Finn Dominic dann eine rein und Kalito ist irgendwie so dazwischen, das Scheidungskind quasi, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Genau, das ist spannend, wird es auch werden, wie man irgendwie die Geschichte mit Dom und Liv Morgan auflösen wird.
Ja.
Aber ja, ich gehe auch davon aus, dass es da irgendwie heute Nacht noch zu einer kleinen Eskalation kommen wird.
Das ist so krass, dass es schon heute Nacht ist. Ich habe ganz vergessen, das fühlt sich irgendwie so an wie morgen oder übermorgen oder so. Aber nee, es ist schon heute Nacht Raw After Mania.
Halt, nein, du wirst morgen gefälligst auch brav nochmal 3 Stunden Raw gucken.
Ne? Ja, Raw After Mania, immer wieder ein Highlight. Mal gucken, was da passiert, wer da hochgezogen wird, wer präsentiert wird. Endlich wieder Rusev Day, man weiß es ja nicht. Ne?
Ja, also Hunter hat auf jeden Fall gesagt, dass es wird, sie werden da hier ordentlich Raw After Mania, also sie wissen quasi, was erwartet wird, und er möchte liefern. Also
gucken wir mal. Neuer IC-Champion Dominic Mysterio, nochmal abschließend. Dann wurde angekündigt, wir bekommen jetzt das Match von Randy Orton gegen seinen Mystery Opponent, eingeleitet durch ein tolles Karrierevideo mit einem anständigen Lied, Bad Blood von A Day to Remember. Also mir ging ja langsam dieser Soundtrack von Travis Scott bei WrestleMania auch dezent auf den Keks mit der Zeit. Ja, also das ist überhaupt nicht meine Musik und ich weiß auch nicht, wie man das wirklich gerne hören kann. Aber jedem das Seine. Randy Orton wird gefeiert, Song wird mitgesungen, ihr schnappt sich das Mikro, sagt hier, das ist meine 20. WrestleMania. Ne, und wer auch immer jetzt hier hinten durch den Vorhang tritt, der bekommt seinen WrestleMania-Moment und das dank des RKOs. Ist dir aufgefallen, dass er hier eine alte Gear quasi angehabt hat oder eine neue Gear auf alt gemacht?
Habe ich tatsächlich, das Detail ist mir tatsächlich entgangen.
Das ist tatsächlich, zumindest meiner Meinung nach, diese alte blaue Gear gewesen mit diesem Tribal hinten drauf und an den Seiten drauf und mit dem Orten, wo er ganz früher als ganz blutjunges Babyface angetreten ist.
Vielleicht, ja, Markus, vielleicht war aber das auch das Outfit von seiner ersten WrestleMania, das müsste man vielleicht mal nachgucken.
Erste WrestleMania war WrestleMania 20? Und da war ich vor Ort, da hatte er die blaue nicht an. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Dann war es wohl nur eine Reminiszenz.
Das war wirklich diese Blutschipper-Zeit. Ja, Markus, aber wir haben einen Gegner gefunden für Randy Orton. Es war niemand Geringeres als Joe Hendry. Und hast du mitgeklatscht, hast du vom Fernseher gesessen und hast hier die Arme geschwenkt?
Ich habe das nicht gemacht, aber ich habe sofort in der Sekunde eine Nachricht an Kai geschickt, weil mit dem habe ich ja noch, ich glaube vor 2 Wochen haben wir das Magazin miteinander gemacht, und irgendwie haben wir dann noch, ich glaube, er hat das gar nicht am Schirm, und ich habe irgendwie gesagt, ah, na, TNA-Show, gibt's ja auch noch. Und er hat gesagt, er würde so gern Joe Hendry sehen. Und ich habe gesagt, ja, na, also TNA wird vielleicht, und er hat gesagt, ja, er muss mal gucken, er weiß nicht, ob sich's zeitlich ausgeht. Ich glaube, er war dann auch nicht vor Ort, sie waren dann, glaube ich, dann bei Bloodsport. Und ich habe ihm dann sofort eine Nachricht geschickt und habe gesagt, ja, gratuliere. Und er hat gleich ein Video zurückgeschickt, so ein 10-Sekunden-Ausschnitt von der Halle, die entsprechend abgeht und mitgesungen hat. Also ja, Gratulation an Joe Hendry und Gratulation an Kai zum gemeinsamen WrestleMania-Moment hier.
Absolut. Das war cool. Ich habe mich auch mega gefreut. Man hat gemerkt, du hast so einen Teil der Crowd, die waren so total in ihrem Element und haben mitgefeilt. Und der andere Teil der Crowd war so, wer ist das? So, oder?
Ja, und ich glaube, also wir haben auch ein bisschen im Sinne der WWE im Blick bei uns hinter die Kulissen. Wir tauschen uns ja natürlich auch ein bisschen im Team immer wieder aus, also gerade bei so Wochenenden wie WrestleMania. Und wir haben ja schon ein bisschen auch die letzten Tage darüber geschrieben, so dass eben auch die Crowd teilweise ja nicht so im Produkt offenbar drin sind und haben da so die Theorie aufgestellt. Also mittlerweile sind ja die Tickets so dermaßen teuer, dass einfach, glaube ich, eine gewisse Gruppe von Hardcore-Fans, die halt früher zu Mania geflogen sind, plus halt auch, ich glaube, weniger internationale Leute, denen es dann doch auch zu teuer ist mit Flughotel und dann noch die teuren Tickets. Und ja, es war natürlich Las Vegas, das heißt, es ist ein bisschen wahrscheinlich auch so diese Event-Crowd, die halt dorthin geht, weil das halt das coole Ding ist, was man halt macht an diesem Wochenende in der Stadt. Und da hast du halt gemerkt, dass die halt mit, ja, wenn es halt so ein bisschen in die eher Hardcore- und Insider-Ecke geht, wo du halt ein bisschen auch Bescheid wissen musst, wer und was das jetzt genau ist. Bei so jemandem wie Joe Hendry merkst du das halt extrem, dass den halt nicht alle kennen.
Ja, ist natürlich auch ein krasser Clash of Styles irgendwie, ne? Ursprünglich geplant Randy Orton gegen Kevin Owens und dann wird es dann Randy Orton gegen Joe Hendry. Ich habe das hier auch gar nicht so sehr als Match gesehen, weil, sind wir ehrlich, es ging hier darum, wie lange dauert es eigentlich, bis Randy Orton den RKO auspackt. Das hat er ja gleich zu Beginn versucht. Dann gab es nochmal einen Konter. Es gab hier den Chokeslam-Versuch. Es gab ein bisschen Orton-Offense, den nächsten RKO. Dann den Followaway-Slam von Joe Hendry und den Kip-Up. Und dann gab es die Pose. Und während Joe Hendry gepostet hat, kam Randy Orton ins Bild geflogen, in bester Meme-Manier, und hat ihm hier den RKO verpasst. Und dann war das Match vorbei, nach kürzester Zeit. 3 Minuten. Für mich war das ein sehr schönes Segment. Ich habe mich gefreut, dass Joe Hendry hier diesen Auftritt bekommen hat. Aber natürlich was ganz anderes von der Stimmung, als wir bei Randy Orton und Kevin Owens bekommen hätten.
Ja, absolut. Also ich sehe das auch so. Ich habe mich auch eben, wie du sagst, für Joe Hendry fand ich das cool. Und ja, für ihn war es halt eine tolle Nummer. Es hat ihm dann, Randy Orton hat ihm dann so, sagen wir noch mal, hochgeholfen. Arm hochgegeben und ja, im bester Steve Austin-Manier gab es dann nochmal einen zweiten RKO, dann hat ihm noch so ein bisschen auf die Schulter geklopft. Und auch da hat Paul Levesque dann im Nachgang bei der Pressekonferenz das kurz angesprochen, hat gesagt, ja, das ist halt relativ spontan dann zustande gekommen. Also er fand es halt einen coolen Moment auch für Joe Hendry. Und also wir konnten es uns ja denken, dass der halt wohl bei der WWE landen wird. Und jetzt hat es Paul Levesque, also er hat noch nichts unterschrieben, weil er noch bei TNA unter Vertrag ist, aber Paul Levesque hat ihm wohl hier vor dem Match gesagt, also genieß den Moment, du kannst da ganz sozusagen unbeschwert rausgehen, weil das wird sozusagen dein einfachster WrestleMania-Auftritt werden, aber keine Angst, es wird noch weitere geben in deiner Zukunft.
Ja.
Also ja, gehen wir mal davon aus, sobald der verfügbar ist, wird er wohl seinen Weg zur WWE finden. Und jetzt gucken wir mal, also er möchte ja, jetzt hat er seinen WrestleMania-Moment, er möchte ja unbedingt eigentlich gerne auch nochmal gegen John Cena antreten. Also schauen wir mal.
Muss er sich beeilen?
Wie das? Ja, vielleicht, also ich meine, wie gesagt, Raw after Mania wäre natürlich ein schöner Überraschungsauftritt. Gucken wir mal, ob er, also ich glaube nicht, dass es ein Pay-Per-View-Match werden wird, aber vielleicht gibt es irgendwo eine TV-Möglichkeit zumindest. Also auch das würde ich ihm natürlich gönnen.
Ja, genauso auch hier. Ich bin auch ehrlich, ich meine auch, als Joe Hendry da nach dem zweiten RKO so auf dem Rücken lag und Richtung Hallendecke Himmel geschaut hat, ich glaube, der hat da auch sehr, sehr offensichtlich gegrinst. Ich glaube, der fand das halt auch geil. So,
ja, so ein bisschen wie, was hat mich, war das nicht auch ein Raw auf der Mania? Wir hatten doch irgendwann mal damals noch Dean Ambrose, John Moxley, der einen DDT von Jake Roberts bekommen hat, der dann auch da lag und richtig selig und glücklich war.
Ich glaube halt auch, das ist halt auch, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Joe Hendry ist einen langen Weg gegangen, bis er hier hingekommen ist und dann auch wirklich gegen jemanden wie einen Randy Orton anzutreten auf so einer Bühne, wie es jetzt da eben gewesen ist, vor über 60.000 Leuten, das ist schon eine Hausnummer und das ist auch einfach was, das, glaube ich, vergisst du halt auch als Wrestler nicht einfach. Und das nehmen die auch nicht für selbstverständlich, muss man ganz klar sagen.
Das vor allem, weil es ja wirklich nicht der Plan war. Das ist ja echt, ja, also sozusagen wirklich hier natürlich traurig. Das hat er eigentlich der Verletzung. Also ich hoffe, er schenkt hier Kevin Owens einen großen Blumenstrauß vielleicht dann noch zur Genesung, weil er hat dann natürlich den Spot einfach dieser Verletzung zu verdanken. Das ist auch ganz klar.
Also ich finde, konsequenterweise sollte Joe Hendry ihm ein singendes Telegramm und selbst vor der Tür stehen. Das fände ich konsequent. Naja, anderes Thema. Aber schön, also das habe ich jetzt auch gar nicht für mich als Match abgespeichert, sondern das ist für mich eigentlich ein Segment und das war unterhaltsam. Ich habe mich gefreut, Joe Hendry zu sehen und da kann ich absolut mit leben. Deswegen eigentlich, wenn man jetzt so diese Match-Reihenfolge hier durchgeht, haben wir jetzt das vierte Match-Segment und eigentlich der vierte Check, so war gut, hat mich unterhalten, hat mich abgeholt. So, weiter ging es dann mit dem Match zwischen Logan Paul und AJ Styles. Logan Paul, natürlich ihr absoluter Heel-Manier, weil niemand mag Influencer. mit Selfie-Kamera, mit Drohne und 1000 Angles auf ihn gerichtet. Also man spielt hier mit dieser Social-Media-Persönlichkeit schon sehr gut, muss ich sagen.
Noch dazu mit dem Entrance-Song, wo er singt wo gesungen wird, wie bescheiden und bodenständig er richtig ist. Ne? Also, wobei die Entrance war halt wirklich sehr, sehr cool. Also ich glaube zuerst er lief halt mit der Selfie-Kamera raus, also hast du sozusagen den Feed bekommen. Und dann ging das halt in, ich glaube, ein Doppelbild, dann vier Bilder. Ich glaube, im Endeffekt waren es dann irgendwie 16 verschiedene oder es waren 15, weil eine war doppelt, ist mir aufgefallen als alten pingeligen Mann. Aber es war halt sehr cool. Also du hast dann teilweise die Crowd, die Drohnenperspektive, ihn selbst aus verschiedenen Wegen gesehen. Also auch da, das ist natürlich, wir haben es auch in der Vergangenheit öfter gesagt, das ist halt auch so ein bisschen dieser neue Produktionsstil. Das hätten wir wahrscheinlich unter dem Kevin Dunn in der Form nicht so bekommen. Also es war schon recht cool gemacht.
Da hätten wir einfach so viel mehr Schnitte bekommen, weißt du? Da hätten wir nicht einzelne Bilder bekommen, sondern einfach 1000 Schnitte um Logan Paul herum und dann wären wir wahnsinnig vom Fernseher geworden.
Genau, und dann wäre wahrscheinlich noch eine schlecht 3D-animierte Drohne mitgeflogen oder so.
Das stimmt. Oh, die 3D-Animation, die habe ich auch nicht vermisst. Also ja, das Match hier an sich, also Logan Paul gegen AJ Styles, bin ich ehrlich, langsamer als ich gedacht hätte. Wir hatten zwar schon immer so diese vielen großen Aktionen, das ging schon relativ früh los, dass es nach draußen ging. Mir schreibt gerade David, Entschuldigung, dass ich hier stocke. David schreibt, er ist auch geil, der weiß halt auch, dass wir aufnehmen. Ne? Und dann, ja, er schreibt, könnt ihr bitte, bitte wirklich mal diesen unfassbar nervigen Theme-Song anmerken und sei es nur mit einem Nebensatz. Der saugt jede Energie und Power raus und ist nervig wie ein Klingelton.
So. Ja, wir kommen, also wir haben es ja schon mal angesprochen und wir werden beim Main-Event nochmal kurz.
Ja.
Es gibt einen Moment, wo man es gut anbringen kann.
Wir sind große Fans von Travis Scott, alle. Nein, aber zurück zu dem Match hier. Mensch, David, ey. Weißt du, der ist noch nicht mal da und nervt trotzdem rum. Ich fand, das Match war langsamer als gedacht. Ich fand, es war sehr viel Aktion, Pin, Crowd-Interaction. Aktion, Pin, Crowd-Interaction. Gerade die Heat-Phase, die Logan Paul hier gehabt hat, war sehr viel, ich zeige, wie geil ich bin. Und es war tatsächlich für mich ein bisschen, es war okay. Es hat doch diese Grenze nicht überschritten, dass es mich gelangweilt hat, aber für mich hätte durchaus ein bisschen mehr Fluss in das Match gehört. Wie ging es dir da?
Ja, also es war halt, wir loben natürlich den Logan Paul sehr oft, weil der halt sozusagen als Nicht-Wrestler halt wirklich sehr, sehr gute Matches abliefert. Aber man darf halt nicht vergessen, er ist halt kein Wrestler und das ist halt, ich glaube, der hat noch keine 10 Matches wirklich gehabt. Und die Dinge sind natürlich entsprechend einstudiert. Und da merkst du halt dann schon, vor allem wenn du halt weißt, wie ein AJ Style mit einem entsprechenden Gegner auch im Ring stehen kann, auch wenn das alles gut aussieht, wenn das alles athletisch gemacht ist, aber bei diesen Timing-Geschichten und diesen, ja, kurzen Pausen und wo das Ganze dann ein bisschen in Stocken gerät, da merkst du halt dann schon auch noch, dass das halt ein sehr talentierter Influencer ist, der hier im Ring steht und kein Wrestler, der halt auch noch Influencer ist.
Ja, ich hatte hier auch den Eindruck, dass sehr viel on the fly abgesprochen wird. Also wenn du mal darauf achtest, wie oft die beiden bei Whip-Ins und anderen Aktionen so ihre Köpfe ineinander gesteckt haben. Also ich hoffe, ein AJ Styles hat, wie Samoa Joe, glaube ich, mal gesagt hat, sehr gutes Shampoo benutzt, weil so oft wie Logan Paul hier in seinen Haaren gesteckt hat, das war schon auffällig. Da wurde einiges abgesprochen. Aber klar, die Aktionen waren halt groß, ne?
Kann natürlich auch sein, dass ein Logan Paul das machen wollte. Vielleicht hat er gesagt, ich will mal ein Match im Ring callen und vielleicht, also mit AJ Styles kannst du sowas wahrscheinlich machen.
Ja.
Oder vielleicht hat auch AJ gesagt, komm mal Junge, jetzt hast du eh schon 5 Matches gemacht. Wir machen das mal im Ring. Wir studieren nicht alles ein. Weiß ich aber nicht. Also vielleicht haben die das Match auch einfach 3 Wochen lang einstudiert und es war gar nicht spontan.
Ja, also auf jeden Fall Logan Paul wirklich einen Großteil des Matches in der Offense, hier große Aktionen gesehen, diese Overbomb, den Alley-Oop quasi, haben wir gesehen, auch so eine kleine Hogan-Hommage hatten wir dann mit dem Boot und dem Leg-Drop hinten dran. Styles auch immer wieder mal mit den schnellen Aktionen wieder zurückgekommen, aber Paul hat sich dann auch mal wieder zurückgekämpft. Wir haben eine schöne Kombination zum Beispiel aus einer Rolling Senton und einem sehr weit gesprungenen Lion Salt gesehen, Buckshot Lariat. Und AJ Styles, der dann zum Beispiel mit der Rackbomb zurückgekommen ist, und dann können wir vielleicht so Richtung Ende gehen, weil da gab es ein 450 auf die Knie. Es gab so eine schöne Kontersequenz, muss ich sagen, mit den Styles Clash, wo die beiden hier die Styles Clash ausgepackt haben. Erst zeigt Paul eine, dann rollt quasi AJ Styles durch, zeigt auch einen Styles Clash. Das fand ich schön. Hättest du jetzt Karrion Kross hier gebraucht? Der hat ja schon in den letzten Wochen so viel mit AJ Styles zu tun gehabt und hat ja versucht, auf ihn einzureden, hat ihn auch mit Allen angesprochen, nicht mit AJ. Und hat letztlich hier den guten Allen auf den Sieg gekostet.
Naja, es ist zunächst mal der verdammte Jeff wieder aufgetaucht. Also dieser Typ, ja, der ja immer hier bei Logan Paul in der Entourage mit dabei ist, der schon den Spitznamen des Damn Jeff bekommen hat. Also der wollte halt hier wieder mal den Schlagring, die Brass Knucks anbringen. Und dann ist hier halt plötzlich Karrion Kross aufgetaucht, der ihm ja die weggenommen hat. AJ hat ihn dann noch versucht, hier in die Absperrung zu werfen. Der ist halt schon einen Meter vorher irgendwie zu Boden gegangen, ist dann so weiter gerutscht. Und ja, Karrion Kross, der will ja sozusagen hier, also der will ja einerseits, dass AJ Styles hier zu seinen, ja, bösen Wurzeln zurückkehrt und will natürlich, dass der hier fürs Business gewinnt gegen diesen Influencer und, ja, redet dann noch auf ihn ein und sagt, komm, jetzt nimm hier, mach's fürs Business, mach's für mich, nimm doch hier die Brass Knucks und hau ihm eine rein. Ja, macht AJ nicht, der wirft sie weg, attackiert stattdessen hier Karrion Kross. Und ja, das führt aber dazu, es soll dann hier auch den Phenomenal Forearm geben. Der geht ins Leere und dann gibt's hier sozusagen die titanverstärkte rechte Hand von Logan Paul,
ja,
und den Pulverizer. Also sozusagen Logan Paul gewinnt hier gegen AJ Styles und zwar, weil AJ Styles halt ja nicht zur dunklen Seite der Macht zurückkehren wollte sozusagen.
AJ Styles. Du vergisst immer das S.
Das S vergessen, ja.
Das liegt noch im Bett einfach. Das ist noch
die letzte Nacht. Das ist noch müde, genau.
Genau. Ich sag mal, das ist ein solides Match gewesen mit einem etwas antiklimatischen Finish, so würde ich es mal sagen. Ich finde das Finish, das hat so ein bisschen auch mit Jeff und mit dem Karrion Kross und überhaupt. Wie bist du aus dem Match rausgegangen?
Ja, es war ein Logan Paul Match, also der hat schon ganz gut abgeliefert, hat sich dann selbst auch bei der Pressekonferenz natürlich sehr über den grünen Klee gelobt, gemeint, er hat ausschließlich immer nur 5-Sterne-Matches abgeliefert, also nein, aber schon sehr, sehr gut für einen Nicht-Wrestler, also lassen wir die Kirche mal im Dorf, der kann schon was, der Junge. Ja, und es wird natürlich hier diese Karrion Kross AJ Styles Geschichte weiter erzählen. Ich muss ja sagen, Karrion Kross, der war ja auch bei Bloodsport mit dabei, also auch in der Vergangenheit schon, als er nicht bei der WWE war. Da gefällt er mir eigentlich sehr gut und ja, also ich würde ihn schon ganz gerne auch in einer vernünftigen Storyline sehen und ich glaube, mit AJ hat man jetzt halt eine Geschichte, die man erzählen kann. Jetzt kann man mal sehen, wird es da Matches geben, werden die dann doch irgendwann nochmal zueinander finden, die beiden. Schauen wir mal, aber ich habe das jetzt nicht so ganz grundverkehrt gefunden, dass man den damit eingebaut hat.
Nee, also es ist storyline-technisch macht's halt Sinn. Ich habe kein Problem mit Karrion Kross. Ich mag den eigentlich ganz gern. Der ist ja auch ein Typ, der hat Charisma. Der kann, das sage ich jetzt mal so ganz kontrovers, zynisch als Wrestling-Berichterstatter. Ich finde, der kann besser reden, als er wrestelt. Ist aber vor allem auch echt sympathischer Typ. Also es gibt ein ziemlich langes Interview mit Chris Van Fleet und ihm. Und der, also du merkst halt, dass da auch ein bisschen mehr auf dem Kasten ist, als nur ich catch halt so ein bisschen, ne, und mache mir so, guck ein bisschen verrückt, sondern der ist jemand, der sich sehr viel Gedanken macht über bestimmte Dinge und ein guter Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war ich sehr, sehr überrascht, als ich mir das Interview angeschaut habe. Lohnt sich da auf jeden Fall. Match war vollkommen in Ordnung. Fortsetzung der Geschichte ist auch in Ordnung. Passt für mich auch, dass hier Logan Paul gewonnen hat. Das haben wir auch schon im Vorfeld gesagt. So, weiter geht es dann mit dem Match um die WWE Women's Tag Team Championships. Da haben natürlich die Titelträgerin Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Und die treffen ja bekanntermaßen auf Lyra Valkyria und eine unbekannte Partnerin, weil ja Bayley am Tag vorher attackiert worden ist. Es ist immer noch nicht klar, wer hat sie jetzt attackiert. Liv und Raquel waschen natürlich ihre Hände in Unschuld. Aber
ja, vielleicht war sie auch Lyra. Also wir hatten ja auch diese Spannungen zwischen den beiden im Vorfeld. Gucken wir mal. Aber jedenfalls hat sich die hier ja Ersatz geholt. Und zwar aus der alten Heimat, aus Irland. Wen kennen wir da? Eine irische Wrestlerin. Gab es mal irgendjemanden bei der WWE? Ach ja, Becky Lynch hieß die. Ja, wir haben sie schon gesehen bei der Hall of Fame. Also wir wussten schon, die ist sozusagen in der Stadt. Ja, und ist hier, ich sag mal, sie haben es auch dann ein bisschen im Kommentar gesagt, das wahrscheinlich schlecht gehütet, der Geheimnis des Wochenendes, ist die hier auch sozusagen mit Lyra oder für Lyra rausgekommen. Und ja, hat ganz gut abgeliefert. Es sah noch nicht alles hundertprozentig so aus wie zuletzt.
Ja.
Aber gut, die hat jetzt auch knappes Jahr nicht im Ring gestanden. Also, ich glaube, das kann man mal verzeihen in so einem Match.
Ja, es war gleich zu Beginn, ne, wo sie da zum Beispiel mit Raquel da im Clinch gewesen ist und irgendwie oben über die Schultern rutschen sollte. Und dann haben sie irgendwie beide das Gleichgewicht verloren und sie haben es dann noch gerettet, indem es irgendwie so ein Sleeper geworden ist. Aber man hat gemerkt, es fehlt hier auch so ein bisschen was. Ich fand das Match an sich, das müssen wir gar nicht so lang und breit irgendwie ausdiskutieren, das war für mich ein absolut 0815 Tag-Match. Ne? Also wir haben eine Becky gehabt, die hat den Start gemacht, dann irgendwann kam Lyra rein. Lyra ein bisschen Offense ins Ziel gebracht, dann haben die Champs, die Heels, haben angefangen zu mogeln und haben sie dann kontrolliert für die ganze Zeit, bis dann der Hot Take gekommen ist und dann gab es ein bisschen Durcheinander, inklusive auch, dass eine Becky Lynch zum Beispiel den Oblivion kassiert hat, sodass dann Lyra den Safe machen musste, aber am Ende vom Lied gab es dann eben den Manhandle Slam und den Pinfall, also Becky pinnt hier Liv und wir haben den Titelwechsel. Das ist so ein Ding, also das hebt sich einzig und allein dadurch ab, dass hier Becky Lynch dabei gewesen ist. Aber wenn das in einer anderen Form bei Raw stattgefunden hätte, hätte es auch niemanden wirklich interessiert. Ich fand, das war in Ordnung, genau. Aber mehr eben auch diese Verstandard.
Ja, und man hat so die kleine Geschichte gehabt, dass ja das letzte Match von Becky Lynch eben, bevor sie da weg war, war ja sozusagen eine Niederlage im Cage gegen Liv Morgan. Das heißt, sie hat hier so ein bisschen einen Ansporn auch gehabt, ja, sich da zu rächen. Highlight für mich war dann auch eher die Pressekonferenz. Da waren dann auch Lyra Valkyrie und Becky Lynch und hatten die Tochter von Becky Lynch und Seth Rollins dabei, Rue, die auch ein bisschen bisschen was sagen durfte. Also sehr, sehr süßes Mädchen auch. Wollte unbedingt eine Geschichte erzählen, dass irgendwie da ein Stinktier ins Gästehaus reingelaufen ist bei ihnen letztens. Also es war war mal ein bisschen eine andere Geschichte. Also wir hatten es ja bei All In, da hat ja auch Bryan Danielson seine Tochter mitgehabt und jetzt hat auch Becky Lynch die Tochter mit bei der Pressekonferenz gehabt und war eine ganz süße Geschichte, also der Informationsgehalt, sage ich mal, war überschaubar. Sie hat gesagt, sie schon wird hier fulltime wieder da,
genau.
Und möchte auch hier wirklich Vollzeit mit dabei sein, wobei Vollzeit bei der WWE ja auch heißt, du bist halt einmal in der Woche bei einer TV-Show in Wahrheit anwesend und zweimal im Jahr auf einer Tour wahrscheinlich mit dabei. Also fürs Familienleben auf jeden Fall sehr, sehr zuträglich mittlerweile auch der WWE und auch der AEW Touring Schedule, sage ich mal.
Ja, das ist ja auch wichtig. Die Leute sollen ja auch ihre Familien sehen. Wir haben in der Vergangenheit auch mitbekommen, wie schwierig das sehr oft auch für Beziehungen ist, wenn man eben die ganze Zeit auf Tour ist. Insofern, ja, passt schon. Was wollte ich noch erzählen? Wir haben natürlich jetzt eine Lyra Valkyrie als Doppelchampion, denn die ist jetzt Tag Team Champion und Intercontinental Champion, obwohl sie, Achtung, schlechtes Wortspiel, wirklich auch Federn gelassen hat im Match.
wo man wieder Full Circle bei den Eltern und beim Dad Joke wären.
Ja, richtig. Es war okay, es war der große Moment von Becky Lynch und eben auch von Lyra Valkyrie, ist in Ordnung, aber war jetzt auch nichts, was man, an das Match wird man sich im Nachgang nicht erinnern, sondern wird sagen, ach, das war die WrestleMania, wo Becky Lynch zurückgekommen ist und Tag Team Champion geworden ist, so ja. Und dann ertönte plötzlich die Musik von Stone Cold Steve Austin und wir haben uns gedacht, mein Gott, was macht der denn jetzt hier? Also zum einen fährt er gerne Quad und das sehr schnell um den Ring herum. Hast du auch so gelacht, Markus, als er hier in die Barrikade reingebrettert ist?
Ja, also er kann mal, weil ich dachte mal hier bei LA Knight, den hat man ja mit dem Maserati nicht bis an den Ring fahren lassen, die Rampe runter. Und ich dachte mir dann, okay, Die Rampe ist jetzt doch relativ schmal, aber gut, das ist Steve Austin, also der fährt ja auch in seiner Freizeit sehr viel mit allen möglichen Gerät herum und ist dann auch schön die Rampe heruntergebrettert. Ja, ist dann so um den Ring, eine Seite, zweite Seite und ich dachte, okay, so wie der Undertaker früher, macht er halt so seine Runden. Und dann hat er irgendwo die Kurve nicht bekommen und ist mit seinem Quad genau in dieses Dasherboard hineingeknallt und hat auch, also dahinter stand eine junge Dame, die hat es gleich mal sozusagen, ja, die hat auch einen Bump genommen. Da war dann übrigens im Nachgang auch tatsächlich, also der Obermacker Nick Kahn persönlich bei ihr und hat sich erkundigt, wie es ihr geht. Ich hoffe, er hat ein bisschen freundlicher reingeguckt als bei der Hall of Fame, als ich ihn gesehen habe. Ja, schauen wir mal. Also es haben auch Leute auf Social Media haben gesagt, wenn die ihre Karten richtig spielt, dann sitzt die nächsten 10 Jahre bei allen WWE-Shows in der ersten Reihe. Werden wir mal sehen, wenn es ein rechtliches Nachspiel gibt, dann werden wir euch natürlich im Magazin informieren, weil da haben wir eh schon, glaube ich, wir können bald den fixen Rechtsblock mit hineinnehmen, ja, bei all den Gerichtsverfahren. Ja, nein, die Aufgabe von Steve Austin, der hat sozusagen hier den Shawn Michaels gemacht vom Vortag, der hat nämlich hier die Attendance und ich habe es ja gestern gesagt, die haben nochmal mehr Leute, zumindest am Papier, in die Halle reingepackt, denn wir sind hier bei 63.226 im Gegensatz zu 61.467 gestern. Das heißt, man kann sich hier ja knappe 125.000 an beiden Tagen auf die Fahnen schreiben.
Aber Markus, eine Frage, weil das auch so ein bisschen auf dem Discord diskutiert worden ist. Wie kann das denn sein, dass Sie sagen, am einen Tag ist mit 61.000 ausverkauft, am zweiten Tag ist mit 63.000 ausverkauft?
Ja, da haben die noch über Nacht irgendwo 2000 Klappstühle wahrscheinlich aufgestellt. Nein, ich habe auch keine Ahnung. Also normal würdest du ja sagen, gut, jetzt haben die da irgendwie am Setup, haben die vielleicht noch am Ende 400 Tickets gefunden, wo man doch noch Leute hinsetzen kann. Wie die jetzt hier knapp 2000 Leute mehr reinbringen, weiß ich nicht. Also das sind ja wohl auch die verkauften Tickets, weil wir wissen ja, das war die große All-In-Diskussion in London bei der ersten Mal. So 10% der Leute, die sich ein Ticket kaufen, die kommen halt einfach nicht. Das ist bei jeder größeren Veranstaltung so. Wie das jetzt genau funktioniert, dass die am ersten Tag ausverkauft waren, am zweiten Tag ausverkauft waren und beim zweiten Tag aber 2000 Leute mehr drin sind, keine Ahnung, vielleicht hatten sie 2000 Leute mehr am Merchandising-Stand und beim Essensverkauf in der Halle. Ich habe keine Ahnung.
Ja, wer weiß, vielleicht, man vielleicht mal auch gemerkt, am Tag 1 ist die Nachfrage ein bisschen geringer, deswegen hat man quasi einzelne Sektionen gar nicht erst aufgemacht. An Tag 2 war sie größer. Deswegen ist es quasi an Tag 1 ausverkauft, obwohl es eine geringere Ticketanzahl ist. Und an Tag 2 kann es auch mit mehr Tickets ausverkauft sein, weil du eine größere Anzahl an Tickets quasi zur Verfügung hast. Kann alles sein. Und weil es haben wir nämlich gestern auch nur so Videos die Runde gemacht, so, ach, guck mal hier sind ja leere Plätze. Das ist auch ein ganz wichtiger Grund, den du gerade gesagt hast. Ja, es kommen halt nicht alle. Ne? Weil manche Leute sind krank, bei manchen Leuten kommt beruflich was dazwischen und so weiter und so fort. Manche Leute sind Scammer und haben sich verspekuliert und haben zu Hause noch 10 Tickets für WrestleMania rumfliegen, weil sie online nicht losgeworden sind. Es gibt halt 1000 Möglichkeiten, weshalb auch gerade so einzelne Reihen oder sonst irgendwas trotz großer Zahlen dann noch frei bleiben können.
So. Ja, für mich war eigentlich der springende Punkt, dass ich dachte mir, okay, jetzt kommt hier Steve Austin raus vor dem Main Event und ja, ich hab so ganz minimal im Hinterkopf gehabt und gedacht, vielleicht kommt er jetzt einfach nur und erzählt, wie viele Leute da sind und habe mir gedacht, ja, aber komm, das ist jetzt ist er hier, der wohnt jetzt in Vegas, der ist jetzt da, wir wissen, dass der da ist, es kommt jetzt hier Cody versus Cena, da wird Rock natürlich irgendeine Rolle spielen und ich habe mir naiverweise gedacht, jetzt kommt hier Steve Austin raus und sagt so, ich bin jetzt hier am Ring als Ringside Enforcer und kümmere mich darum, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht oder sonst irgendwas. So, nein, der kommt raus und fährt eine Frau an und liest Ticketzahlen vor. Und das war's dann auch. Also den haben wir tatsächlich dann nicht mehr auch gesehen. Ja. Das war sozusagen hier seine Rolle. Ja, fand ich auch ein bisschen schade
eigentlich. Ja, er hat auch so ein bisschen Spökes gemacht. Auch da so Motto Dad-Jokes, ne, so. Wir bleiben jetzt alle stehen, ganz ruhig stehen. Und ich zähle jetzt mal durch, ne. 1, 2, 3 und so.
Das war halt auch dafür, dass die Leute dazwischen Watch rein können, damit die das nicht vergessen, damit wir das auch die nächsten 20 Jahre noch schön bekommen in allen Shows, dass das nicht in Vergessenheit gerät, diese schöne Tradition.
Genau. Ach ja. Nein, das war halt ja. Er war der Pausen, der nette Pausenfüller hier eigentlich, ne? Dass die Leute nochmal vor dem Main-Event nochmal auf Toilette gehen können, sich noch was zu essen holen können und sich dann bereit machen können für den Hauptkampf. Wir sind nämlich dann angekommen beim Match um die Undisputed WWE Championship. Cody Rhodes gegen John Cena. Du hast es gerade schon angesprochen. Cody Rhodes hier mit Special Entrance. Ich nehme den gerade mal vorweg, weil ich John Cena gerne als zweites besprechen will, auch wenn er als erstes reinkam. Also Cody Rhodes kam hier mit seinem, ich habe geschrieben, Iron Man Schädelhelm, weil der ja auch irgendwie so per Knopfdruck diese Klappe aufmachen konnte. Das hat mich so an Iron Man erinnert. Und auch mit diesen Motocross-Fahrern, die halt so komplett random gewirkt haben, die ja so von links und rechts über die Rampe gesprungen sind.
Ja, da habe ich gedacht, ich hoffe, der kann besser fahren als Steve Austin. Hoffentlich fährt da nicht irgendwer. Mich hat die Maske tatsächlich erinnert. Also er hatte dann zwar so ein bisschen, es war, wenn du schon Iron Man sagst, es war so ein bisschen Thor vielleicht noch dabei, weil da noch diese geschwungenen Dinger da waren. Als ich ihn von vorne gesehen habe, also wie gesagt, mein erster Gedanke war so, ah, das ist die alte Grabbelkiste von Triple H. Der ist ja auch öfter mal mit so einer Totenkopfmaske rausgekommen. Und mich hat es tatsächlich erinnert an den schönen Kultklassiker, nämlich den Masters of the Universe Film von 1987, als dann irgendwann der goldene Super Skeletor, ja, da er sich verwandelt. Aber ich dachte, vielleicht ist Cody auch ein alter He-Man-Fan oder vielleicht gibt es den nächsten, weiß nicht, WWE He-Man-Crossover bei Mattel. Alles Cody Skeletor. Ja, war jedenfalls, also es war auf jeden Fall auch absichtlich deutlich spektakulärer als der Entrance von John Cena, über den wolltest du ja auch noch sprechen.
Genau, weil John Cena war sehr minimalistisch. Ne? Er hat sein altes Team gehabt, kam mit seiner normalen Gear, dann halt eben in schwarz, zumindest schwarzes T-Shirt kam er raus. Aber auch ansonsten war halt alles schwarz und einfach nur ein weißer Schriftzug mit John Cena. Ich fand das eigentlich ganz clever, weil es ist ja genau das, was er uns ja auch immer wieder vorbetet quasi, ne? Zum einen, dass er uns ja nicht respektiert, zum anderen, dass er Wrestling ruinieren will. Also, da geht ja vieles mit einher. Und auch wenn ich mir vielleicht für so ein WrestleMania-Main-Event ein bisschen mehr Pomp wünsche, charaktermäßig hat man das hier gut dargestellt, oder?
Ja, absolut. Also wirklich die komplett schwarze Leinwand, dunkle Halle, schwarze Rampe. Also auf der Rampe gibt's ja diese Video-Wall-Effekte. Weißer Schriftzug dann mit seinem kleinen Handtüchlein da, dass er dann aber auch, ja, so hinter seinem Kopf und wird auch nur von hinten gefilmt, also quasi wir sind es nicht mal wert, dass wir überhaupt sein Gesicht sehen dürfen beim Entrance. Ja, war auf jeden Fall ein Statement und auch ein Kontrast.
Ja, und das ist eigentlich auch das, was man hier zu dem Match sagen kann. Ne? Es war sehr character-driven, gerade auch von John Cena. Und ich glaube, da wird man auch sehr groß drüber diskutieren können. Ich glaube, manche Leute werden dieses Match mögen oder man wird es hassen. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so 100% sicher, wo ich da stehe. Aber hier war es halt so, es war sehr, sehr basic. Also John Cena hat lange Zeit das Match wirklich dominiert und da eben auch mit sehr einfachen Aktionen, mit Schlägen, mit Tritten. Da war mal ein Sideslam dabei und all solche Kleinigkeiten. Anfangs war er eher so ein bisschen feige und zurückhaltend, immer wieder aus dem Ring raus. Irgendwann hat er dann das Kommando übernommen und hat eben dann auf diese einfachen Aktionen gesetzt. Also, das war nicht schnell, das war auch nicht besonders schön. War es denn für dich wenigstens dramatisch und spannend, Markus?
Also nicht schnell, das war mehr oder weniger ein fast in Zeitlupe gerasteltes Match an gewissen Stellen. Also ich sag mal so, Storyline oder Storymäßig hat man, glaube ich, das Ziel erreicht, was man haben wollte. Und ich glaube, es war sehr viel Absicht dabei. Also wenn ich jetzt sozusagen diesen John Cena-Charakter wirklich so verstehe, wie er gemeint ist, nämlich die Fans, die haben nichts verdient. Das heißt für mich, die Fans haben auch kein spannendes, aufregendes, dynamisches Match verdient. Die bekommen hier sozusagen, und das spielt auch für ein bisschen, also das ist ja fast schon dann Meta-Ebene, wir interpretieren da ein bisschen viel hinein vielleicht auch. Aber sozusagen, wenn man ihm schon vorwirft, John Cena, er kann nicht wrestlen, ja, dann zeigt er uns das auch. Dann gibt's hier wirklich nur die ganz, ganz basic Moves, dann gibt's hier Schläge, Tritte. Es gibt dann natürlich den AA, es gibt den STFU, es gibt den Five-Knuckle-Shuffle. Aber ja, auch die gibt's halt mehr oder weniger in der Standard-Version nur. Und wir verdienen halt nicht die tollen Dinge, die ein John Cena vielleicht sonst auch noch machen könnte. Und
ja, ich fand auch die Energie nicht, ne? Das ist, ja. Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle. Ne? Also das ist halt das, was halt hier komplett gefehlt hat, wo du vorher natürlich einen John Cena gehabt hast, der immer wieder das Publikum animiert hat und dazu holen wollte. Du hattest diese Energie nicht, zum Beispiel auch bei dieser klassischen John Cena Comeback-Sequenz, ne, mit den Shoulderblocks. Hier ist er eben Shoulderblock gesprungen. Warten. bis der Gegner wieder aufgestanden ist. Ganz langsam. Dann nochmal einen Shoulderblock gesprungen. Und das hat alles gedauert. Und das ist so, jetzt mach doch mal. Aber er wollte ihm, also ich sehe das so, dass das wirklich auch Absicht gewesen ist. Und das finde ich bemerkenswert und auch mutig auf eine gewisse Art und Weise, das in einem WrestleMania Main Event zu machen. Wir kennen so eine ähnliche Geschichte. Das hatte Mick Foley damals bei der ECW ja auch gemacht, wo er gesagt hat, hier, ich nehme euch all das weg, was ihr seid, also die Fans quasi Spiegel vorgehalten, ihr seid gewalttätig, ihr wollt das Blut haben, ne, und ich gebe euch das aber nicht mehr.
Ja? Genau, die berühmte Kane Dewey Promo damals, genau, ja.
Ja, und also das hat man
auch in Matches gesehen. Ja, an das hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber das ist tatsächlich ein sehr guter, passender Vergleich, von wegen, alles, was ihr an mir mochtet, kriegt ihr nicht. Und alles, was ihr immer an mir scheiße gefunden habt, das kriegt ihr jetzt.
Ja. Aber wie erklärst du dir dann, dass ein Cody Rhodes dann hier aber auch ausgebuht wird? Dann kommt er zurück und zeigt seine Energie und zeigt seinen Willen und den Cutter und ich weiß nicht was alles. Und die Leute buhen ihn halt aus. Und ein John Cena, der hier Anti-Fans ist, dem wird halt zugejubelt.
Ja, das, also warum man dann hier konkreten Cody Rhodes ausbaut, kann man nur erklären, weil man halt trotzdem insgeheim weiß, das ist jetzt hier sozusagen die John Cena Retirement Tour, der spielt uns halt jetzt seinen Charakter vor, aber eigentlich finden wir es trotzdem cool, John Cena zu sehen und buhen halt deswegen seinen Gegner aus. Also man hat auch bei der WWE wohl intern gesagt, weil es gab bei SmackDown auch schon ein bisschen Buhrufe. Also die WWE hat gemeint, wir können sozusagen mit allen Fanreaktionen arbeiten, egal ob der jetzt bejubelt oder ausgebuht wird, wird man sich halt dann auch in den nächsten Wochen ansehen müssen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, aber wir haben auf jeden Fall, also vielleicht weil so viel ist in dem Match tatsächlich nicht passiert. Also wir hatten, wie gesagt, wir hatten mehrere AAs, wir hatten STFUs, wir hatten ein paar Cody Cutter und ja, die also sozusagen Best of Finishers immer wieder. Was wir tatsächlich nicht hatten, war The Rock. Also der war nicht da, hat auch keine Rolle gespielt, keine Video Packages, keine Eingriffe, gar nichts. Und ja, interessanterweise, wir können uns erinnern, vor ein paar Monaten haben wir gehört, also unter anderem im Observer und auch auf anderen Seiten, hat es einmal geheißen, ja, Rock, Dwayne Johnson wird nicht bei WrestleMania sein. Und dann gab es natürlich so, natürlich ist der da. Und ich glaube, er hat selbst auch irgendwie gesagt, ja, man soll nicht jeden Bullshit glauben, der irgendwo steht. Und ja, letztlich war The Rock nicht da, hat sozusagen nach Elimination Chamber der ganzen Storyline keine Rolle mehr gespielt und auch natürlich bei WrestleMania und diesem Match keine Rolle mehr gespielt. Wer eine Rolle gespielt hat, war Travis Scott, der, liebe Grüße an David, nochmal zu diesem unsäglichen WrestleMania-Theme rausgewandert ist, mehrere Stunden lang, sich am Weg zum Ring gemacht hat.
Da muss ich dir gleich hier mal ganz kurz in die Parade fahren, ey, das hat mich alles wahnsinnig gemacht, ne? Also, wir haben dann diese Comeback-Phasen gehabt, wir haben die STFU, die Submission-Phasen gehabt, wo es dann aussah, als ob John Cena hier fair gewinnen würde. Cody befreit sich dann und schubst quasi einen Cena gegen den Referee, zieht die Crossroads durch, es ist kein Ringrichter mehr da, weil der Ref ist halt platt, der ist ausgenockt. Dann löst ja auch John Cena den Turnbuckle, schickt Cody da rein, zeigt einen AA, es gibt einen Two-Count, also so, oh nein, was, oh, ne, aber trotzdem John Cena eigentlich noch in der Offense. Und dann ertönt die Musik und dann kommt hier Travis Scott raus mit seinem komischen Fake-Hardcore-Championship.
Ich hab's genauso geschrieben, Travis Scott, genau. Ich mache mir meine Notizen tatsächlich auf Englisch, weil es leichter ist während dem Match. Ich habe mir gesagt, Travis Scott out with some weird hardcore title. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist so ein moderner Titel, wo irgendwie mit Tape, der so ausschauen soll wie der alte Hardcore-Titel. Ich habe den noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist.
Und den hat er mal von Triple H geschenkt bekommen, tatsächlich.
Ja, gratuliere. Also den schönsten Titel der Welt hat man ihm da geschenkt.
Was mich haben hier viele Sachen genervt. Erstmal Travis Scott, keinerlei Position im Wrestling, außer er hat mal Cody Rhodes einen reingehauen und ihm damit das Trommelfell zerstört. Aber keinerlei Position im Wrestling. Dann dieser unfassbar lange Entrance. Also, Entschuldigung, wie lang hat er dann da gebraucht? Er hat sein komplettes Lied nochmal durchspielen lassen und hat dadurch sämtliche Energie auch aus dem Match rausgebracht.
Ja, vor allem der Referee war da schon dreimal wieder reanimiert, hat zwischenzeitlich geheiratet, war auf der Hochzeit seines Bruders, hat ein Kind gezeugt, hat das großgezogen und dann war irgendwann mal Travis Scott am Ring, also das hat sicher 2 Minuten gedauert, als der da rumgewankt ist, wahrscheinlich unter Einfluss vernebelnder Mittel.
Und das ging ja dann weiter. Und dann John Cena so, ja, endlich mein Buddy da. Aber was ist denn das für ein, also es ist ja auch keine Unterstützung, wenn man ehrlich ist. Ne? Natürlich, dann versucht Cena den Cody festzuhalten, der befreit sich aber, zieht dann gegen John Cena Crossroads durch. Es soll den Pinfall geben, aber Travis Scott zieht den Referee raus und der ist dann wieder K.O. Travis Scott dann springt in den Ring. Also immerhin, da gab es so ein kleines Raunen, weil, oh mein Gott, Travis Scott kann über das Toprope springen. Schlägt zu, Cody blockt ab, zeigt hier seine Crossroads gegen Travis Scott. Und dann gibt es einen ganz kurzen Moment, der vielleicht so ein bisschen interessant ist, nämlich dieser Augenblick, wo John Cena mit dem Belt zuschlagen will. Es gibt so ein bisschen hin und her und Cody sichert sich dann den Gürtel. Und dann ist die Frage, so, gibt sich jetzt Cody Rhodes hier dem Bösen hin, wechselt er zur dunklen Seite der Macht und schlägt John Cena nieder, der bettelt und wimmert und so. Ja, gibt's aber nicht. Stattdessen weigert er sich zuzuschlagen, daraufhin gibt's den Nutshot, also den Cheapshot in die Nüsse von Cody, also von Cena gegen Cody. Dann gibt's den Bellshot und dann ist das Ding hier vorbei. Und ich muss dir leider sagen, jetzt obwohl ich drüber spreche, ich glaube, ich hasse dieses Finish sehr. Das Match, damit kann ich leben. Aber all das, was mit Travis Scott und mit diesem Abschluss reinkommt, ist extrem antiklimatisch, langsam und auch innerhalb der Storyline ergibt ganz vieles keinen Sinn hier. Also auch, also ja, wozu hat sich John Cena jetzt eigentlich an The Rock verkauft?
Also was, ja, erstens mal das und was jetzt in diesem, also wenn ich jetzt rein dieses Match isoliert für sich betrachte, dann ergibt das generell überhaupt keinen Sinn, weil wenn zumindest hier irgendwo in der Storyline vorher mal der Fantasie-Meta-Rock sagt und das Match ist hier no holds barred oder was auch immer. Also das Erste, was mir hier passiert, gut, wenn der Referee zufällig ausgenockt wird, das kennen wir, da gibt es keine Disqualifikation. Jetzt kommt ja dieser Travis Scott raus, der ist ganz eindeutig, steckt er unter einer Decke mit John Cena. Der zieht hier den Ref raus, der gleiche Ref wird aber dann irgendwann wieder wach, ist über dem Ring. Warum ist nicht das Erste, was der macht, wenn er wieder wach wird, John Cena zu disqualifizieren, weil dessen Buddy ihn aus dem Ring rausgezogen hat und ihn attackiert hat? Also ja. Das wäre für mich mal, gut, das ist jetzt AEW, ich weiß, wir haben uns furchtbar, oder viele haben sich furchtbar aufgeregt über dieses Finish von Bandido und Chris Jericho. Da kommt dann ein anderer Ref und die Familie sagt, hier, da ist das, der Baseballbat, der ist da hinten versteckt. Und das reicht, um sozusagen hier das Resultat des Matches umzudrehen. Aber wenn ein Referee aus dem Ring rausgezogen wird, da passiert jetzt dann halt gar nichts. Also das war, glaube ich, das, womit ich am wenigsten leben wollte, weil das einfach dämlich war. Ja, und ansonsten, also ich glaube, es ist tatsächlich hier dieser große John Cena trollt die Fans. Deswegen gibt's auch dieses wirklich unbefriedigende Finish mit dem Low Blow, mit dem Beltshot. Sozusagen, also er holt sich hier seinen 17. Titel, aber nicht so wie die 16 vorher durch heroischen Einsatz und übermenschliche Superman-Kräfte, sondern halt mit einem Cheapshot und eigentlich mit einem richtig schlechten, also in den 80er Jahren wäre halt jetzt dann irgendwann ein Referee rausgekommen, hätte das umgedreht, das wäre das klassische Dusty-Finish gewesen. Mhm. Also das, vielleicht auch da wieder, wenn wir uns auf die Meta-Ebene begeben, sozusagen Cody Rhodes verliert den Titel durch ein Dusty-Finish, dass es aufgelöst wird, ich weiß es nicht. Ja, Cody Rhodes dann auch im Nachgang, also Post-Show, er geht da zu seinem Bus mit seiner Frau auch, will auch keine Antwort geben, ähnlich wie es auch bei CM Punk der Fall war. Und John Cena war dann bei der Pressekonferenz und ja, also du merkst halt einfach, der hat Spaß daran, wirklich die Leute zu tarollen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen
hast. Ich hab's gesehen, ja.
Ja. Da ist er halt wirklich zur Pressekonferenz gekommen und hat zuerst gesagt, ja, also als Champion, aber auch alles ganz ernst, nicht irgendwie sympathisch, lächelnd, sondern als Champion ist es halt meine Aufgabe, auch die, ja, das Verhältnis zu den Medien hier zu verbessern und ich bitte jetzt um die Fragen. Und dann gab es halt 3-4 Fragen und er hat immer nur die Antwort gegeben, das ist Clickbait, ich werde das nicht mit einer Antwort würdigen, die nächste Frage. Und genau, kann, ja, ich bin hier von ESPN, ja, ist ein tolles Medium. Ja, aber leider, das ist eine Clickbait-Frage, werde ich nicht beantworten.
Ja.
Und genau, also was er letztlich nur gesagt hat, er hat gesagt so, also er geht jetzt hier, Clickbait-Fragen werden nicht beantwortet, aber morgen ist Raw und die Leute sollen halt einschalten, um zu sehen, wie er sozusagen das Wrestling für alle zerstören und ja, kaputt machen wird.
Ruinieren wird.
Ruinieren wird, genau.
Also ich bin schon Also ich habe mir nicht so viel wrestlingmäßig von dem Match erwartet, ne? Also weil ich habe auch schon im Vorfeld gesagt, so John Cena hat inzwischen auch die besten Jahre hinter sich. Das haben wir auch in seinen letzten Babyface-Matches gesehen. Ich mag es eigentlich sehr, dass er hier eben diese Rolle so konsequent durchgezogen hat, ne? Und dass man hier so viel Story quasi in diesen Charakter reingebracht hat. Was mich hier wirklich stört, ist diese Art und Weise, dass wir keine Story-Fortsetzung zu Elimination Chamber haben, dass diese ganze The Rock-Ding und mit nein, macht euch keine Sorgen, wir haben hier noch ganz viel Unvorhersehbarkeiten im Köcher sozusagen. Es hat keine Rolle gespielt. The Rock hat keine Rolle gespielt. Und dann hast du eben Travis Scott, der hier aussieht wie der letzte Junge von der Ersatzbank, der reinkommt. Ne, weil wenn wir den großen The Rock nicht haben, dann nehmen wir halt den kleinen Travis Scott, der gerne Musik macht. Aber schlussendlich war es, also Das finde ich halt dieses Finish unwürdig eigentlich. Da fehlte mir die Dramatik. Es fehlte mir auch wirklich dieses On-Point. Und auch wirklich, dass du da einen Schwung am Ende raus hast. Selbst bei einem Heel-Sieg kannst du das noch bringen, ne? Aber man hat am Ende auch die Situation nicht gemolken oder sonst irgendwas, sondern es fühlt sich alles zäh an und es war alles schwierig.
Ja, aber ich glaube, ich glaube, das kann nur Absicht sein, weil sonst wäre es ja richtig dämlich. Also gibt ja schon Leute, die sagen, machen jetzt hier endgültig Cody Rhodes als Babyface und Face of the Company zerstört, weil wenn man ihn so verlieren lässt. Also
sehe ich nicht.
Es war halt ein bisschen, ich meine, auf der einen Seite ist es ja schon ein bisschen traurig, dass wir natürlich alle uns denken, jetzt kommt dieses Run-In, wie wir es ja teilweise bei dem Match letztes Jahr, bei dem Bloodline Rules Match gesehen haben, wo es halt, glaube ich, 8 Run-Ins gab. Wir haben natürlich mit Rock gerechnet. Wir haben teilweise mit einem Jeff Cobb gerechnet. Hat ja Rock.
Was? Wir haben mit Jeff Cobb gerechnet?
Ja, ich hätte schon mit Jeff Cobb gerechnet. Also es gab ja hier noch, da gab es ja vor ein paar Tagen noch dieses Instagram-Post von Rock mit dem New Japan-Shirt und dem Rubik's Cube, wo du halt denkst, gut, das ist irgendwie so sein Bruder von der anderen Insel, den könnte er hier noch irgendwie reinbringen. Also auf der einen Seite muss ich sagen, können wir fast dankbar sein, weil wir haben hier nicht 8 verschiedene Run-Ins gesehen, mit denen wir aber eigentlich schon gerechnet haben. Wir haben halt jetzt hier nur Travis Scott gesehen und ein ja relativ zähes Match, das möglicherweise auch absichtlich zäh war. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen ratlos, eben wie es weitergeht. Also wir wissen jetzt hier, Rock hat offenbar schon das zweite Jahr in Folge irgendwie Mania-Pläne durcheinander gebracht, weil ich glaube nicht, dass das wirklich hier der Plan war, dass der bei Elimination Chamber diesen Grund, vor allem den Turn, der ursprüngliche Plan war ja mal, Cena gewinnt sozusagen schon hier den Titel, aber den Turn gibt's erst nachher oder im Match. Und das ist dann hier dann der große John Cena Heel Run als Champion. Und jetzt hat man das sozusagen hier vorverlegt auf die Elimination Chamber. Dann war Rock nicht da, dann war auch der Aufbau so ein bisschen zäh und viel zu lange. Und dann ist man zu dieser Krücke zurückgegangen. Ja, die Fans sind natürlich schuld. Ich bin jetzt böse, weil die Fans, die haben mich nicht lieb gehabt. Und jetzt zeige ich ihnen mal, was das heißt, wenn man mich nicht lieb hat. Dann kriegt man halt den bösen John Cena. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob diese Story so, und vielleicht ist das dann auch, die neue Netflix-Serie wird uns da vielleicht aufklären, was eigentlich geplant war. Vielleicht machen wir wieder so eine tolle Doku, wo wir zeigen, wie sich das, wo wir uns das zurechtzimmern, wie wir diese Geschichte eigentlich erzählen wollten. Ja, also mich hat, wie gesagt, wenn es hier wirklich, sage ich mal, Charakterdarstellung als Schauspieler, schrägstrich Wrestler ist, dann Hut ab vor John Cena, dass sich der hier sozusagen, ja, absichtlich so schlecht wie möglich darstellt. Wenn das nicht geplant war, dann hat man das halt irgendwie komplett verkackt.
Ja, ich fand das Match gar nicht so verkehrt. Also ich fand's nicht katastrophal, weil ich mag das, wenn es wirklich so Story-Character-driven ist, ne? Aber für mich hat's wirklich das letzte Drittel hat für mich innerhalb der Geschichte keinen Sinn mehr ergeben. Ja, Travis Scott irgendwie so ein bisschen mit dabei, aber diese ganze Eingriffgeschichte, das Match darf auch von mir aus durch Cheap Shot und Bellshot enden. Aber alles dazwischen wirkte für mich sehr konstruiert und sehr antiklimatisch. Und es hat auch so die Energie so ein bisschen aus der Halle rausgenommen, auch die Spannung aus dem Match rausgenommen, weil eben eine Travis Scott, so erfolgreicher Musiker eben auch sein mag, aber er hat halt keine Reputation im Wrestling. Und wenn du schon sowas machst, dann musst du auch jemanden damit reinbringen, der da im Produkt präsent ist und der nicht nur mal so als Stargast mit dabei gewesen ist. Damit habe ich wirklich meine Probleme und das Match an sich war okay, so unter den Voraussetzungen. Ich glaube auch, dass man da vieles, wie es abgelaufen ist, mit Absicht gemacht hat. Man kann auch Dinge mit Absicht machen und sie sind trotzdem schlecht, muss man an der Stelle sagen. Aber Damit kann ich noch leben, aber ich habe wirklich ein Problem mit der Art und Weise, wie das dann hier sich so in die Gesamtkonstruktion einfügt. Und dass man jetzt immer sagt, ja, jetzt seid mal lieber ruhig und genießt die Reise, auf die wir euch nehmen. So, ja, was ist denn das? Das ist dann war das jetzt, das Finish war dann so der Abstecher an Rastplatz hier oder was war das, was da passiert ist?
Also, mit einer kaputten Toilette.
Ja, genau. Mit so einer drogenversifften Kacktoilette, genau. Nein, also da habe ich mich wirklich drüber aufgeregt. Und das nimmt auch so ein bisschen das für mich so ein bisschen raus. Ich glaube, man hätte hier mit dem Knalleffekt enden können. Natürlich ist ein John Cena jetzt Champion und man hat die Möglichkeit, darauf aufzubauen. Aber es ist nicht diese große Kontroverse da drin, sondern es ist eher so, ja, war irgendwie klar, aber die Umsetzung war nicht so richtig geil, die Emotionen waren nicht so richtig geil. Irgendwas fehlt da so ein bisschen. Und das hat tatsächlich auch so die zweite Hälfte insgesamt von WrestleMania nach 2. Da ist es so ein bisschen bergab gegangen insgesamt für mich. Ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist. Vielleicht kommen wir damit mal zum Fazit, Markus.
Ja, also ich würde mal sagen, die Wertung, die ich jetzt gebe, würde ich gerne als vorläufige Wertung verstanden wissen. Ich würde mal sagen, wenn hier irgendwie das nächste Kapitel bei Raw, also ich zähle Raw nach Mania noch so ein bisschen zu dem Wochenende dazu. Wenn man uns das hier jetzt wirklich gut präsentiert, dann könnt ihr euch nachträglich noch einen halben Punkt dazu denken. Und wenn das irgendwie Grütze ist, dann könnt ihr noch mal einen halben Punkt abziehen. Ich würde es mal so machen. Und wenn wir von der Bananenwertung, ich beginne mal da, also von unseren 8 Bananen, ich würde der Show tatsächlich, ich würde 6 geben, 6 von 8, wobei ich wirklich dem Main Event, also ich habe so ein bisschen versucht, die Bananen zu summieren.
Markus Math gemacht.
ich ungefähr so, also ich kann es kurz erklären, für mich der Opener, Io Bianca Rhea, wenn ich hier sozusagen das als Einzelbananen Anteil nehme, würde ich sagen 1,5. Drew gegen Damian Priest, der Street Fight, bekommt nochmal eine, sind wir hier bei 2,5. Das Vorbei Intercontinental sind wir bei 3,5. Ja, Randy, Joe Henry war mehr so ein Segment, gibt eine halbe Banane, sind wir hier mal bei 4. Dann AJ Styles, Logan Paul, sind wir bei 5. Tag Team Match ist eine halbe Banane, sind wir bei 5,5. Und tatsächlich, ja, derzeit gibt es eine halbe Banane von mir für Cody vs. Cena. So komme ich hier mal oder so argumentiere ich hier mal meine 6 Punkte. Wenn Raw morgen cool ist und sie uns das irgendwie gut erklären können und das alles Sinn macht, dann gehe ich rauf auf 6,5. Wenn das irgendwie nicht besser wird, nehme ich ihnen die halbe Banane wieder weg und ihr könnt euch eine 5,5 von mir denken. Ich weiß nicht, ob es einen Bonus bekommt für den Steve Austin Crash. Ich hoffe, der jungen Dame geht's gut.
Ich hoffe, die bekommt einen Bonus.
Ich hoffe, die bekommt ein paar Bananen geschenkt, genau. Nein, aber das ist so im Prinzip auch mein Fazit. Also deutlich besser, vor allem die ersten 3 Matches wirklich deutlich stärker.
Ja.
Ja, dann Joe Henry, natürlich coole Sache. AJ Styles, Logan Paul, haben gesagt, war ein solides Match. Tag Team Match hätte es auch bei Raw geben können. War halt so ein bisschen auf dem Niveau von War Raiders gegen New Day gestern. Halt mit einem großen, schönen Comeback von Becky Lynch. Ja, und der Main Event, wie gesagt, wenn es geplantes Character Work von John Cena war, gut. Ich glaube halt irgendwie Rock hat da in einen, wie gesagt, im Englischen einen Monkey Ranch irgendwie reingeworfen und das haben sie jetzt irgendwie versuchen müssen, gerade zu ziehen. Also ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie happy die jetzt, ich meine, die werden sicherlich happy sein, weil die haben unglaublich viel Kohle versetzt und in Wahrheit, umgesetzt, in Wahrheit ist es vollkommen egal. Aber ich sag mal, wenn du einen Paul weg bei einem Bier, das er nicht trinkt, mal privat treffen würdest und er offen mit dir redet, bin ich mir nicht sicher, ob der gerade noch so ein Riesenfan von Rock ist, der ihm hier so ein bisschen seine kreativen Pläne wahrscheinlich durcheinander bringt. Aber damit muss er halt leben. Das ist halt so. Das ist Teil des Jobs. Und jetzt schauen wir mal, ob Rock da noch irgendwann mal eine Rolle spielen wird in der Geschichte oder nicht.
Ja, also ich bin auf einem ähnlichen Niveau. Ich schwanke so ein bisschen zwischen 5 und 5,5. Ich habe ja gestern irgendwas zwischen 3,5 und 4 gegeben. Heute war deutlich besser. Aber ich muss auch sagen, dass dieses Besser manifestiert sich für mich vor allem in der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte war für mich wieder schwächer. Immer noch besser als Nacht 1. Ich glaube, ich bin bei einer 5,5 insgesamt. Weil auch wenn ich so in letztes Jahr schaue, da war Nacht 2 schon deutlich besser. Deswegen irgendwo so 5,5 ist es dann bei mir mit Tendenz Richtung 5,5, weil halt eben der Anfang extrem stark gewesen ist. Main Event streitbar auf jeden Fall. Die Sache mit Travis Scott finde ich grauenvoll. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es grauenvoll. Ich finde die Musik furchtbar. Es war von der Charakterdarstellung her war es furchtbar, dass ausgerechnet er hier da die Sache mitbringen soll. Kann man sagen, ja, Olaf, das ist Heel Heat und so, ne, das ist alles so geplant, aber ändert halt nichts dran, dass es halt eben für mich nur begrenzt funktioniert hat.
In der perfekten Welt gibt es halt keinen Travis Scott. Ich finde ja den, der war gestern auch im Publikum und der hat ja auch eine Wrestling-Affinität. Jelly Roll, nimm doch den. Der ist zumindest, der ist groß, der ist breit, der ist schwer. Den nehme ich auch ab, dass er irgendwie eine Gefahr sein kann, auch wenn er kein Wrestler ist. Aber diesen 70 Kilo halben Hemd Travis Scott, ich glaube mal in 3 Jahren nimmt den Codys Tochter auseinander, wenn es hart auf hart kommt. Also ich weiß nicht.
Ja, deswegen. Also schreibt uns natürlich da auch gerne auf dem Discord. Ich fand es sehr antiklimatisch gegen Ende. Ja, es war bis zu einem gewissen Maße geplant, aber bis zum gewissen Maße dann eben auch nicht. Bis zum gewissen Maße war es auch nicht gut. Deswegen tue ich mich da auch so ein bisschen schwer mit. Aber ich glaube, das wird was sein, worüber wir noch sehr oft diskutieren werden, auch in den kommenden Jahren, wenn wir darüber noch sprechen, über die John Cena Retirement Tour, darüber, wie man das hier dann bei WrestleMania aufgedröselt hat, welche Rolle The Rock dabei gespielt hat, welche Rollen die Geschichten gespielt haben, nämlich gar keine. Und damit sind wir dann, glaube ich, auch hier am Ende angekommen, bevor ich mich noch in Wut rede.
Genau, also ich weiß nicht, wann ihr jetzt euch das jeweils ansieht, wenn es vielleicht noch vor Raw ist. Also heute um 18 Uhr Ortszeit wird es noch geben, ich glaube, einen Livestream von WWE The World, nämlich hier im Interview sowohl John Cena als auch Paul Heyman. Vielleicht erzählen die beiden noch irgendwas Storyline-Relevantes oder es gibt hier wirklich nur das Clickbait-Frage, beantworte ich nicht. Aber das hat man auf jeden Fall nochmal hier, ja, groß beworben. Vielleicht ist das noch ein kleiner Anheizer for Raw.
Ja. Gucken wir mal. Bei uns geht's dann hier im Programm natürlich jetzt auch in den kommenden Tagen weiter. Für Unterstützer gibt's dann einen Vor-Ort-Podcast, wenn die Technik mitspielt, mit Kai und vielleicht auch dem Chris. Dann die wollen wir morgen aufnehmen, also am Dienstag, und dann eben auch zeitnah online stellen. Wir haben außerdem noch die Review zu NXT Stand and Deliver. Die mache ich mit dem anderen Markus, mit dem Markus Holzer zusammen. Die wird wahrscheinlich am Mittwoch kommen. Und am Wochenende planen dann Kai und ich, wenn der Kai sicheren Fußes wieder aus den USA zurück ist, noch einmal die Entwicklungen von Raw After Mania und dann eben auch SmackDown nochmal zu rekapitulieren. Diese klassische Was ist nach WrestleMania passiert Podcast, wie wir es auch in den vergangenen Jahren gemacht haben. Ja, Markus.
Und plus das Magazin haben wir natürlich
das noch. Das Magazin haben wir allen, noch, richtig.
Was sich so um Mania tut. Und ja, also vielleicht für alle, die jetzt so mehr, es ist WrestleMania, ich gucke mir das mal wieder an. Ich habe sonst mit Wrestling nicht viel am Hut und auf unseren Podcast gestoßen ist. Also vielleicht erklären wir noch ganz kurz, wie man auch Supporter werden kann. Wenn man jetzt sagt, das, was die beiden alten Männer da erzählen, klingt nicht so unspannend, hätte ich gerne mehr davon. dann könnt ihr uns halt unterstützen auf Patreon, auf Steady, über ein YouTube-Kanal-Abo. Und dann gibt's auch, ja, nochmal deutlich mehr Content als sozusagen hier die wöchentlichen Shows von uns.
Ganz, ganz genau. Ja, Markus, und damit sind wir dann hier am Ende angekommen unseres WrestleMania-Wochenendes. Das war dein WrestleMania-Debüt, Markus. Wie geht's dir jetzt danach?
Tatsächlich, ja, war ein WrestleMania-Moment. Ja, ich habe jetzt ein bisschen die Müdigkeit übertaucht. Also schauen wir mal, aber ich glaube, ich bin nächste Woche ganz froh, wenn ich hier nicht mehr 5 Tage die Woche irgendwie Dinge live gucken muss oder will. Ich habe gestern auch noch Rev Pro geguckt am Abend, weil war ja noch nicht genug Wrestling. So ein bisschen noch Mercedes Monet und so angeguckt. Wir haben auch im Magazin drüber sprechen. Ja, nein, coole Sache. Also es ist grundsätzlich auch immer mal schön. Es hat sich so ein bisschen ja eingebürgert. Kai und du macht ja eher die WWE Pay-Per-Views. David und ich machen eher die AEW Pay-Per-Views, damit wir halt uns da ein bisschen aufteilen. Aber es ist auch ganz schön, mal wieder so eine WWE, eine große WWE-Show zu analysieren und mal zu gucken auch, wie es da so weitergeht.
Genau, war auch schön, dass du mal dabei gewesen bist, weil auch da mal andere Meinungen hier im Podcast zu hören, das ist ja auch immer unser Ziel, dass wir da möglichst viele Punkte abdecken. Hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier drüber zu sprechen, aber auch wenn es natürlich jetzt wirklich ein hartes Programm, Podcast-Programm gewesen ist, nichtsdestotrotz, wenn ihr uns schätzt dann und das mögt, was wir hier machen, dann schaut ja gerne auf den entsprechenden Kanälen vorbei. Und ich glaube, ich kann jetzt einfach die Abmoderation machen und würde sagen, wir hören uns aller spätestens am kommenden Sonntag wieder zum Wochenend-Podcast. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.